Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 61. Heute im Studio Markus Huber. Hallo Markus.
Hallo.
Dann haben wir noch den Rolf Kersten. Hallo Rolf.
Hallo.
Martin Uhl.
Hi.
Johannes Schlüter.
Hallo.
Andreas Huber.
Servus.
Marc Baumann.
Hallo.
Und ich bin der Moderator Konstantin Gonzales. Ja, heute haben wir einen neuen Rekord. Heute haben wir nämlich den Heldenfunk mit der größten Teilnehmerdichte. 7 Leute auf einmal sind wir. Ich hoffe, wir sprechen nicht zu sehr durcheinander. Wir haben heute ganz viele Themen für euch. Wir haben heute den PC-Handel im Visier. Wir haben heute Geek-Spiele. Wir reden über Virtualisierung mit Oracle VM oder SmartOS oder beidem oder keinem oder überhaupt. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann haben wir noch MySQL haben wir auch noch für euch und dann haben wir noch Cloudcamps und wir hoffen, dass wir trotzdem noch in einer vertretbaren Zeit für euch durchkommen. Ja, eine neue Stimme heute ist der Markus Huber. Den habe ich kennengelernt vor ein paar Wochen, als ich mir mal wieder einen neuen Home-Server zusammengeschraubt habe. Und der Markus ist Geschäftsführer von PC-Spezialist, besser gesagt von der PC-Spezialist-Filiale in Waldtrudering, richtig?
Mhm, genau.
Genau. Und da dachte ich mir, das wäre doch mal ein interessantes Thema, da wir ja alle ab und zu mal an unseren Rechnern schrauben wollen, dass wir mal über das PC-Schrauber bzw. das PC-Handelgeschäft reden wollen. Aber vielleicht erzählst du einfach mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Geschäftsführer von einer PC-Spezialist-Filiale zu werden und was ist das überhaupt?
Ja, also das die größte Motivation bei dieser Entscheidung war natürlich, dem Beruf, besser gesagt, das Hobby zum Beruf zu machen.
Mhm.
Und halt selbst Verantwortung zu übernehmen.
Mhm.
Und ja, wenn man die zwei Fakten zusammenschmeißt, dann ist es nur die logische Konsequenz, sich halt bei einem System zu bewerben, wo man diese Ziele halt realisieren kann.
Das heißt also, PC-Spezialist ist ein System, ist ein Franchising-System.
Ist ein Franchise-System, genau. Mhm. Wir haben jetzt zurzeit wieder über 100 aktive Standorte in Deutschland.
Mhm.
Und sind somit die bekannteste Marke,
Also
im Franchise-Bereich.
Das heißt also, wenn man einen solchen Laden aufmachen will, bewirbt man sich bei PC-Spezialist und wie funktioniert so eine Bewerbung? Schreibt man dann so wie bei einer Bewerbung hin, was man so gemacht hat und
genau,
dann genommen?
Also, wenn man den Zahlen glauben darf, kriegt PC-Spezialist pro Jahr über 2000 Bewerbungen.
Mhm.
Und da spielen natürlich jetzt nicht nur die persönlichen Qualifikationen eine Rolle. Es ist ja doch auch ein bisschen mit Geld verbunden, das Ganze. Also man muss auch die entsprechenden liquiden Mittel mitbringen. Das heißt also
Startkapital.
Startkapital, genau. Oder Bürgschaften, wie auch immer.
Mhm.
Ja. Natürlich auch die fachliche Qualifikation. Und ja, und wenn dann alles zusammenpasst, dann wird man eben zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Man muss dort auch mehrere Prüfungen bestehen.
Mhm.
Und dann wird man sozusagen in der Eingliederungsphase begleitet von PC-Spezialist-Stamm-Mitarbeitern, die einem dann bei der Eröffnung und auch in der ersten Zeit der Neuexistenz dann begleiten.
Mhm. Und ab dann ist man dann selbstständig im Sinne von Geschäftsführer einer Filiale.
Mhm.
Muss man dann irgendwie monatlich was abführen oder ist das?
Ja, also man muss eine Franchise-Gebühr abführen.
Mhm.
Die war zu der Zeit, als ich anfing, noch relativ hoch. Die war zweigliedrig. Einmal eine Systemgebühr und eine Marketinggebühr. Es gab aber dann eine Reform.
Mhm.
Und man hat das dann reduziert auf eine reine Systemgebühr und die beträgt zurzeit 500 Euro pro Monat.
Ach so, die ist also fix gedeckelt?
Die ist jetzt fix gedeckelt, die war früher umsatzabhängig und es war schon ein richtiger und auch ein wichtiger Schritt, weil die Margen im PC-Geschäft einfach das nicht mehr hergegeben haben.
Ja, das stimmt.
Weil die schrumpfen.
Mhm.
Ne, nicht so, die Margen mögen von mir aus auch gleich bleiben, aber die Stückpreise gehen zurück und damit indirekt natürlich die Margen.
Ja.
Und der Vorteil davon ist, dass halt die ganze Kette einheitliche Einkaufskonditionen hat oder einfach mit größeren Stückzahlen zu den Zulieferern.
Unter anderem, ja. Also es gibt sogenannte Also Rahmenverträge mit Lieferanten, zum Beispiel Ingra, Maiko, Also, Aktivis, Devil, Sievert und Kau. Da ist dann definiert, zu welchen Zahlungskonditionen, sprich Zahlungszielen, die Limite sind. Wie wird im RMA oder im Garantiefall umgegangen? Ja. Wie lange müssen wir warten? Wann haben wir Recht auf Wandlung, auf Gutschrift und so weiter? Ne? Das ist halt alles festgeschrieben und man ist dann nicht so sehr der Willkür ausgesetzt.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Jetzt also hier in Trudering.
In Trudering, genau.
Also wir haben sehr viele Aushilfen. Wir haben 6 Stammmitarbeiter, wenn man so will.
Wow.
Und 8 Aushilfen.
Das ist ganz schön viel. Also
ja, wir haben einen festen Außendienst. Und wir haben 2 Leute fest in der Werkstatt, 2 im Vertrieb. Und mich, ich zähle mich auch mit.
Ja, klar.
Ich bin halt mehr dann für die Internas zuständig, Marketing, Einkauf. Ja, und eben Urlaubsvertretung hier und da.
Und macht ihr mehr Umsatz mit dem klassischen Laufpublikum, die da jetzt so in München halt aus der Umgebung mal einen neuen PC brauchen? Oder sind es Geschäftskunden oder eine Mischung?
Ja, das ist saisonal unterschiedlich. Ja. Also ich würde sagen, das hält sich die Waage. Ja. Also wir verkaufen viel, also auch so Zubehörsortiment, also das heißt Papier, Tinte. Also
hast du wahrscheinlich die Margen noch am
ja, also da Kabel, Papier, Tinten, das ist aber nicht nur bei uns so, das ist ja, bei klar, allen.
Also ich bin ja eigentlich auf das Thema gestoßen, weil ich ja normalerweise auch gewohnt bin, so wie viele andere auch, seine ganzen Komponenten über den Onlinehandel zu beziehen, bis ich dann aber irgendwann mal dachte, ach, schaust du mal beim PC-Händler um die Ecke vorbei und festgestellt habe, die Preise sind gar nicht so weit weg vom Onlinehandel. Also der typische Fall hier, ich habe ja einen Home-Server, da geht dann alle paar Monate mal eine Festplatte kaputt. Oder alle halbe Jahre oder sowas. Das heißt, ich brauche dann eine neue Festplatte. Und ich muss dazu gestehen, wir sind nicht die typischen Festplattenbenutzer. Und bei uns laufen die halt 24 Stunden, 7 Tage durch. Jedenfalls geht die irgendwann mal kaputt, dann braucht man nochmal Ersatz. Und dann vergleicht man natürlich die Preise. Und dann ist mir aufgefallen, Festplattenpreise im Onlinehandel und Festplattenpreise bei euch im Handel sind nicht so richtig unterschiedlich. Da sind vielleicht 5 Euro oder maximal 10 dazwischen. Da geht man dann auch mal zum Laden, holt sich die Platte und kann die dann sofort verbauen und muss nicht 2-3 Tage warten, bis die geliefert wird. Das ist also schon ein Mehrwert, der da ist. Also, und so bin ich überhaupt auf das Thema gestoßen. Wie geht ihr denn eigentlich mit dem Thema Onlinehandel um? Ist jetzt Amazon, Alternate und so weiter böse oder ist das bei euch einfach nur eine ganz andere Klientel, die sich da bei euch tummelt?
Es ist halt eine Begleiterscheinung, mit der man umgehen muss. Ne? Weil es gibt Leute, die sagen, ich kaufe grundsätzlich nichts online. Ja? Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen ein Problem damit, weil es heißt ja, online ist das billiger, ist das billiger, ist das billiger. Wenn ich nämlich objektiv bin, gibt es kaum einen Onliner, der sowohl bei TFTs, bei Computer, bei Notebooks, bei Festplatten und bei RAM immer der günstigste ist. Ja, ne? Es ist mal der, mal der, mal der. Und von uns wird halt immer erwartet, dass wir ungefähr diesen Preis des günstigsten haben. Ne? Deswegen haben wir aus der Sicht natürlich auch schon mal ein bisschen ein schweres Los. Ja? Aber wir orientieren uns klar an den Preisen der Onliner und schauen, was halt machbar ist.
Ne? Ja, klar. Ich meine, auf der anderen Seite, das ist ja der große Vorteil, gibt es bei euch ja auch Dienstleistungen. Das ist sicherlich ein wichtiger Teil vom Geschäft.
Was halt wichtig ist, also wenn das jetzt so, ich sage jetzt mal, Wald- und Wiesensortiment ist, ne? Also jetzt keine spezielle Kundenbestellung, sagen wir eine speziell übertaktete Grafikkarte, ja, wo jetzt 2 Stück im Jahr verkauft werden, ja, sondern also wirklich ein Wald- und Wiesenartikel, also eine 500er Festplatte oder 2 Gig RAM-Speicher, der ist kaputt, dann bringt der Kunde den, dann kriegt er einen neuen und geht wieder. Ne?
Genau.
Und braucht dann nicht lang das Verpacken zurückschicken und muss sich dann nicht durch Formalitäten durchquälen. Ne? Das ist halt schon ein Vorteil.
Ja.
Und ich denke, dass die Leute auch erstmal ihre Erfahrungen im Online-Business machen müssen, weil nicht alles Gold ist, was glänzt.
Ja, klar.
Und wenn man dann das wirklich gegeneinander aufwägt, denke ich mal, haben wir keinen Nachteil gegenüber den, oder beziehungsweise ist der Service- und Qualitätsvorteil, wiegt dann vielleicht den kleinen preislichen Nachteil wieder auf.
Also das ist mir dann nämlich auch aufgefallen, als ich jetzt mir meinen nächsten Home-Server zusammengestellt habe, da war es schon wertvoll, mich da mal eine halbe Stunde mit dir hinzusetzen und dann zu gucken, welches Mainboard nehme ich und welches RAM nehme ich, was ist gerade der günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis bei CPUs oder sowas. Mhm. Das ist schon netter, wenn man da sich eine halbe Stunde mit euch hinsetzen kann, als wenn man jetzt zwei Stunden da am Rechner recherchiert und sich erstmal wieder in die Materie einlesen muss, ne? Weil man kauft ja seinen Rechner auch eher alle Jubeljahre und nicht so jeden Tag, ne?
Ist denn Konstantin so ein typischer Kunde? Also sagt, der kommt da jetzt mit der Anforderungsliste hier, das ist mein Pflichtenheft oder mein Lastenheft und ich möchte ECC-RAM und ich möchte zwei PCIe-X16 Grafikkarten-Slots auf meinem Mainboard. Ja, oder ist eher so die Oma, die für ihren Enkel einen neuen Spiele-PC kaufen will, die
Standard. Das geht quer durchs Gemüsegebiet. Klar, jetzt, das war jetzt schon mal wieder was Exklusives hier mit zwei Grafikkarten und einer völlig schwachen CPU, damit rechnet man im ersten Moment gar nicht, aber als dann klar wurde, wofür der Rechner sein sollte, macht sowas natürlich schon Sinn.
Ich muss dazu noch ergänzen, das wird ein Home-Server, der nebenbei auch noch Bitcoins rechnet. Deswegen die schwache CPU, um Strom zu sparen und die Grafikkarten, um Strom auszugeben, aber na gut.
Ja. Nee, aber zu der Frage von eben, was für Rechner gekauft werden. Klar, ich meine, PCs kriege ich online. Ja. Es gibt aber Leute, die haben bestimmte Vorstellungen. Ja. Die haben einen Rechner, der ist schon 10 Jahre alt, machen Videoschnitt damit und wollen halt jetzt wirklich was Besseres haben. Ja. Die sagen, ich mache das und will da und dahin. Empfehl mir mal. Die wollen ja nicht blind im Internet irgendwas kaufen, wo es heißt Multimedia-tauglich, ne? Sondern die wollen dann 3 Monitore anschließen können beispielsweise. Ja. Die wollen eine Datensicherung haben. Ja. Das sind ja alles so Dinge, die kannst du im Internet nicht irgendwie konfigurieren oder mitkaufen. Ja. Da muss ja jemand da sein, der ihm das zumindest mal auf dem Papier erklärt, wie sowas funktionieren kann und welche Komponenten man dafür braucht.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist sehr oft.
Und wie hältst du dich so up to date? Also der Fortschritt ist ja kolossal jetzt in PC-Business.
Ja. Das ist ja... Ja, also das Problem ist, also es ist alles meines Erachtens ziemlich inflationär. Es gibt da viele Dinge, die man nicht braucht. Ja, und da ist es halt wichtig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja. Wir selber basteln ja auch, wir probieren aus und merken dann schon, das brauchst du wirklich nicht und das ist so ganz okay, das kannst du dann auch weiterempfehlen, ja, weil wir ganz gerne auch Dinge halt nur verkaufen, die wir selber kennen. Ja, wir verkaufen jetzt nicht, was auf der Verpackung steht, weil das zeigt auch die Erfahrung, dass das selten stimmt.
Ja, sicher. Ja,
also die seltensten Dinge klappen auf Anhieb, was eigentlich funktionieren müsste, da musst du ein Update hier machen oder ja. Also,
ich glaube, dass es wichtig ist, diese soziale Komponente, dass man jemanden hat, den man dann auch mal wieder greifen kann, ne? Wo man am nächsten Tag wieder reinspazieren kann und sagen, hey, du hast mir doch erzählt, dass das Beste seit geschnitten Brot ist und bei mir tut's nicht. Das heißt also, diese Erfahrung, auf die man sich verlassen kann und sagen kann, ja, das brauchst du wirklich nicht, da reicht's, wenn du die zweitschnellste Grafikkarte nimmst, damit kannst du auch noch gut spielen und sparst dabei die Hälfte oder was. Das ist schon wichtig. Wenn ich bei euch im Laden bin, dann sehe ich immer die Schlangen vor der PC-Service-Theke von ratlosen Leuten, die dann mit Drucker unterm Arm, mit PC unterm Arm, mit alles Möglichen unterm Arm da ankommen und sagen, mein PC ist krank. Was ist das? Ich weiß nicht, gibt es da vielleicht Geschichten, die da so passieren, wo ihr dann so Aha-Erlebnisse habt? Oder ist das so ganz normales Laufpublikum, was quer durch den Garten alle möglichen Probleme hat?
Ja, eher Letzteres. Also sind zum einen natürlich die Geschäftsleute hier aus der Wasserburger Landstraße, wo mal irgendwo ein PC nicht geht oder so, da muss dann schnell gehen. Ja, oder ist Druckerprobleme, ja, die sind lästig, aber.
Ich muss ja gestehen, dass ich genau so ein Problem gehabt habe. Ich habe nämlich alle meine Komponenten bei euch gekauft, ne? Und natürlich auch stolz zusammengeschraubt. Und es hat nicht funktioniert. Mein Rechner hat nicht gebootet. Er ist noch nicht mal ins BIOS gekommen. Und was dann einer von deinen Mitarbeitern rausgefunden hat, was der Grund war einfach der, dass es wohl entgegen aller Dokumentation sehr wichtig ist, wo die DIMMs stecken. Es gibt also bei meinem Mainboard 4 DIMM-Slots. Ich habe genau die Kombinationen ausprobiert. Ich habe nämlich mehrere ausprobiert. Genau die Kombinationen ausprobiert, die überhaupt nicht erkannt werden. Und man muss tatsächlich dafür sorgen, dass der erste DIMM, dass der erste RAM-Riegel in dem Slot B2 reingesteckt wird, wo nach entgegen aller Intuition gar nicht so was reingehört.
Das erinnert mich an den Workstation-Flüsterer bei Sun vor 10 Jahren, der also schon an der Umdrehungszahl der Lüfter beim Hochbooten erkennen konnte, bevor das BIOS überhaupt noch anfing oder das Open Boot Prom überhaupt anfing zu arbeiten, wo im Bootprozess die Maschine jetzt gerade war und wo sie dann nicht mehr tat.
Also genau dort war ich auch, weil normalerweise müsste nämlich ein BIOS auch richtig piepen, wenn es der Meinung ist, dass es einen Memory-Fehler gibt, aber genau das hat meins auch nicht gemacht. Also das,
ja, den Effekt, den haben wir bei uns öfter. Ne? Das ist so, das ist so typisch dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja? Ja. Also die wenigsten Mitarbeiter jetzt bei uns sind jetzt Programmierer, die sind alles mehr, ich sage jetzt mal, die Schrauber und Bastler, die aber schon, ich sage jetzt mal, allein durch ihr Tun so viel Erfahrung gesammelt haben, dass die wissen, das funktioniert so, das funktioniert so. Und es ist wie ein Automechaniker, der im Prinzip nicht weiß, wie die Verbrennung vom Motor funktioniert, aber der weiß, wo welches Kabel hin muss. Ja. Ne? Und so ist das halt hier auch. Ne? Man hat halt einfach die Erfahrung und man weiß, was funktioniert nicht so gut und was sollte man bleiben lassen.
Ne? Das ist richtig.
Das ist, hat man dann schon über die Jahre. Ne? Das ist halt auch wertvolles Wissen. Ne?
Ja. Bietet ihr eigentlich auch so einen selber Schrauberservice an? Ich weiß, vor Jahren habe ich mal zusammen, ganz stolz, zusammen mit meiner Frau, meinem Vater, so einen Computer in Essen, ich glaube, Comtech oder S-Com, irgendeine S-Com-Nachfolgegesellschaft. Da konnte man an der Theke die ganzen Komponenten kaufen, die wurden einem dann so ganz in einem Kistchen übergeben und dann wurde man in eine Ecke geleitet, hat sich geerdet und einem wurde Wärmeleitpaste übergeben und dann durfte man schrauben. Und wenn halt was schief ging, war man halt auch gleich vor Ort. Mhm. Aber sowas macht ihr nicht,
oder? Jein, also wir, es ist ja immer so, die Leute sagen, ja, jetzt habe ich den PC bei euch gekauft, könnt ihr mir nicht nur das oder das oder das installieren? Ne? Und die haben halt selten Ahnung, wie zeitaufwendig sowas ist. Ja. Ja. Dann holen wir die in die Werkstatt und sagen, naja, wenn ich das jetzt für dich machen würde, würde das so und so viel kosten, aber ich biete dir an, bring deinen PC mit, dann machen wir dir ein Plätzchen frei und dann machen wir das unter Aufsicht.
Okay.
Ja, und dann,
betreutes Installieren.
Ja, oder Festplatte tauschen, wie auch immer, wenn da einer jetzt nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Ja. Und danach, also wirklich in 100% der Fälle, sagt er, heißt es dann immer, ich hätte nicht gedacht, dass das so aufwendig ist, ja, wenn der dann 2 Stunden hier sitzt oder so. Mhm. Ne? Also in der Form machen wir das schon. Ja, was wir auch machen ist, wir machen einmal im Monat so einen Computertausch. Aha. Also weniger jetzt zum Schrauben, aber halt so computernahe Themen. Jetzt ist zum Beispiel wieder ein Excel-Kurs dran, weil doch viele Leute nachfragen. Ja? Wir machen dann auch mal so wieder Multimedia. Mhm. Ist eher für die, muss ganz ehrlich sagen, für die älteren Leute. Mhm. Aber die wollen natürlich auch irgendwo einen Ansprechpartner haben. Und wir wollen halt dann auch da sein und nicht nur den PC verkaufen, sondern wenn die wirklich Probleme oder Fragen haben, eben auch Ansprechpartner sein. Ne? Also so gesehen, also ein bisschen was in die Richtung bieten wir schon an, aber rein Schrauberkurse jetzt nicht.
Also meine Frau hat ja irgendwann mal den Katalog der Volkshochschule mit nach Hause gebracht, weil sie nämlich dort einen Nähkurs besucht. Und da haben wir uns spaßeshalber mal die Computerkurse angeguckt. Das ist ja auch ein dankbares Thema. Da gibt es wirklich Surfen ab 60 oder sowas. Also es gibt da die wildesten Kurse. Mein PC und ich oder sowas. Und zwar seitenweise. Also wirklich so Dinge, wo man sich dann fragt, meine Güte. Und dann geht, und die kosten richtig Geld. Also das ist irgendwie so pro Teilnehmer 60 Euro und dann 50 Teilnehmer oder sowas. Und dann rechnet man dann schon im Kopf schon den Stundensatz aus. Das ist wirklich ein, ich würde nicht sagen boomender, aber doch schon ein signifikanter Markt, jetzt irgendwie Kurse anzubieten. Wobei ihr macht das natürlich als Marketingmaßnahme.
Ja, wir machen das umsonst. Also wir bitten halt die Leute, dass sie sich rechtzeitig anmelden, weil wir nur begrenzten Raum haben. Und also wir sagen mal so 15 Leute. Wäre schön, 15 bis 20 Leute, das halt zu deckeln. Aber ansonsten ist das kostenlos und wer zuerst kommt, mal zuerst.
Ja. Ist denn das PC-Business jetzt eigentlich komplexer geworden oder einfacher so in den letzten Jahren?
Kauft jetzt jeder eigentlich nur noch ein Notebook und fertig, also Ende aus?
Fix und fertig, also Config, oder also schrauben die Leute noch?
Ja, also sagen wir so, um die eine Frage zu beantworten, was Notebooks oder PC, also die Stückzahlverkäufe bei den Notebooks haben klar zugenommen. Also so gefühlt würde ich sagen, haben sie sogar die PC-Verkäufe überholt. Mhm. Ja, wobei das lokal verschieden ist. Es gibt Standorte, da werden nahezu nur noch Notebooks verkauft. Ja. Es gibt Standorte, da werden wieder mehr PCs verkauft. Ja. Ja gut, die PCs, je nachdem, wenn es einer von der Stange ist, da kannst du nicht mehr viel schrauben danach, ja, weil die gehen meistens in Richtung kompakt, ja. Da hat nichts mehr Platz drin, die musst du so nehmen, wie sie sind. Vielleicht, dass man noch einen Arbeitsspeicher dazu steckt, das war's. Aber was halt mittlerweile sehr ärgerlich ist für die Leute, ist diese ganze, ja, ich sage mal, wertlose Software, die auf so einem neuen Gerät drauf ist, ja, die einem suggeriert, da ist was drauf, aber letztendlich kannst du es nicht nutzen, ja, weil es entweder eine Trail-Version ist oder eine beschränkte Version oder zum Beispiel auch das Office Starter, ja, das ist zwar schön, aber es nervt. Ja, und das wollen die Leute dann eigentlich runterhaben und was Richtiges drauf. Ja. Ja. Und wenn man das nicht weiß, wie das geht, dann haut man halt das Neue mit drauf, lässt das Alte drauf. Zum Schluss hat man dann zwei oder drei Antiviren-Software-Pakete drauf, was ja eigentlich, wo der Schuss dann nach hinten losgeht.
Ja. Und dann dieses ganze Toolbar-Getool bei den Webbrowsern und so weiter, das ist auch nochmal eine Krankheit für sich.
Ja, und wie gesagt, das bieten wir halt auch an. Wir haben dann so eine sogenannte Einrichtpauschale. Also klar, wenn man so ein Notebook entwanzt, ja, wenn ich es mal so nennen darf, dann bist du eine Stunde beschäftigt, ja, weil jedes Notebook anders ist. Ja. Und weh, du tust dann das falsche Programm runter, dann gehen die Funktionstasten nicht mehr auf dem Notebook oder wie auch immer. Ja. Ja, ist so. Und das versteckt sich aber wieder in irgendeinem Tool.
Ja. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass es ja total krank ist, dass die ganzen Hersteller immer irgendwelche eigenen Tools mit einbauen, die dann irgendwelche herstellerspezifischen Tasten, Funktionstasten oder sonstigen Mist da reinbringen. Das gibt es bei jedem Notebook, das gibt es bei jedem gebrandeten PC oder sowas. Ja. Und deswegen ist man froh, wenn man seinen PC ohne Betriebssystem kaufen kann und sich dann selber sein eigenes drauf machen. Ja. Wird eigentlich viel Software bei euch verkauft?
Ja, hauptsächlich die Standardsoftware. Ja, Microsoft also Office.
Windows, Office und so ein Zeug.
Windows, genau. Auch noch XP wird nach wie vor gekauft. Und klar, Antivirensoftware. Wir haben uns jetzt auf Kaspersky eingeschossen, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen. Da verkaufen wir auch relativ viel davon.
Ach, wir haben einen guten Freund, der arbeitet in der
Marketingabteilung. Mit Kaspersky haben die Systemhelden auch noch verwandtschaftliche Beziehungen. Gibt es eigentlich bei euch so ein Speziallösungsmittel, um diese hässlichen Aufkleber von den Rechnern abzumachen? So Intel i5 oder Windows Ready oder wie auch immer? Also das, rückstandsfrei.
Wir machen das mit dem Föhn.
Ich finde das ja total löblich. Ich saß ja bei euch in der Schlange und habe darauf gewartet, meine Platte kaufen zu dürfen, als mir von meinem Dreifachspiegel eine Platte kaputt gegangen ist. Und dann wartete ich so und dann war dann vor mir dann halt ein älterer Herr, der hatte wirklich wortwörtlich seinen PC unterm Arm und mein PC ist krank und mach ihn wieder heile. Und dann fragte halt einer deiner Mitarbeiter, ja, und kann man noch was tun? Und ja, ich kann diese Word-Datei nicht laden oder sowas. Und dann meinte der ganz salopp, ach, da installiere ich Ihnen OpenOffice drauf und dann geht auch, kostet nichts und ist gut. Ne? Also das hat natürlich mein Sun-Herz höher schlagen
lassen. Ja, das installieren wir gern, das OpenOffice.
Ja. Ja, das ist ja gut.
Da gibt es ja auch noch jetzt das andere Lechere, oder wie das heißt? Oder das
LibreOffice.
LibreOffice. Das, glaube ich, schlägt dann die gleiche.
Macht ihr denn da auch Open-Source-Beratung? Macht ihr dann so Linux-Beratung und Open-Office-Beratung oder so ein Zeug? Oder?
Wir versuchen zu jedem kostenpflichtigen Programm halt eine kostenlose Alternative anzubieten. Okay. Ja, wenn einer sagt, nee, ich will, mir reicht der PC, ich will sonst nichts für ausgeben, dann sagen wir halt, okay, dann spielen wir ihnen halt die und die Programme drauf.
Das heißt, neben OpenOffice gibt es auch den GIMP und oder was noch?
Ja, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viel, ja, aber wir können ja jetzt auch nicht unendlich viel dafür verlangen und es muss ja, sag ich mal, eine überschaubare Menge sein, weil du musst ja die Programme auch pflegen. Du musst immer die aktuellste Version drauf haben.
Ja, klar.
Und du musst wissen, gibt es jetzt wieder Probleme, wenn sich da was ändert und deswegen versuchen wir da auch nicht zu sehr viel oder zu viel Vielfalt reinzubringen. Ja.
Was ist denn bei euch jetzt so gerade das aktuellste Thema? Ist es jetzt gerade die neueste CPU-Generation oder die neueste Grafikkarten-Generation oder ist es jetzt der neueste Spiele-PC? Was ist denn so gerade das technische Thema Nummer 1 im Moment? Oder ist das bei euch überhaupt nicht technikgetrieben, sondern nur Nutzen und Hauptsache es funktioniert und ist abgehangen?
Naja, die Leute sind ja nicht informiert darüber, wann Intel jetzt wieder einen neuen Prozessor bringt oder welche Grafikkarten gerade aktuell sind. Die verlassen sich da schon auf das, was wir eben empfehlen.
Also solche Spinner wie ich, die reinkommen und genau die Grafikkarte schon wissen.
Also die gibt es auch. Aber es ist so, es ist halt so ein, am Anfang war es ein mühseliges Geschäft, also wirklich die Kunden zu beraten und dann die Preisverhandlungen und geht nicht noch was. Und aber jetzt nach 5 Jahren kommen die Kunden wieder, die vor 4, 5 Jahren einen PC gekauft haben, dann mach mir wieder so einen guten PC. Ja, war zufrieden damit. Ja.
Okay.
Und ich denke, es ist eher so, dass das ja mehr das Wohlfühl oder Gefühl als jetzt hier so das technisch Neueste und Beste und Schnellste zu haben.
Wie zuverlässig sind denn jetzt PC-Komponenten? Sterben jetzt die Konsumerplatten wie die Fliegen oder sind die extrem zuverlässig, wenn man nur weiß, welche Baureihe man da verbauen muss? Oder?
Ja. Also schwer zu sagen, weil manchmal passiert gar nichts, ne? Da hast du ein Jahr lang überhaupt keine Probleme und dann auf einmal gehen wieder 4, 5 Platten kaputt. Also ich denke, dass das, egal welcher Hersteller, ganz stark von den Chargen abhängig ist.
Ja,
ja. Ja, weil wenn dann einfach mal schlechte Lager verbaut werden, dann äußert sich das halt einfach in Lesefehlern und in Ausfallraten. Aber ich muss sagen, also wir verwenden hauptsächlich Samsung und Seagate-Festplatten und haben sehr, sehr wenig Probleme damit.
Ja. Also ich weiß das nämlich, ich bin nämlich da bei euch reinspaziert und meinte, ich hätte gerne eine Festplatte, 2 Terabyte, nicht Western Digital und nicht Samsung, weil die habe ich schon. Und dann hat der Mitarbeiter überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt und meinte, ja, hier hast du eine Seagate, fertig.
Ja, ja.
Die kennen das Problem schon, dass man diversifizieren will. Vielleicht noch zum Schluss noch eine Frage. Jetzt hast du dich bewusst dazu entschieden, hier in Waldtrudering eine Filiale aufzumachen, wo es ein bisschen weiter weg ist vom Zentrum. Hier in München gibt es ja die berühmt-berüchtigte Schillerstraße, wo eben ein PC-Händler neben dem anderen ist. Was ist jetzt besser, in dem kuscheligen Gefüge vieler PC-Händler einen Laden zu haben oder mehr so außerhalb, wo man seinen Einzugsbereich hat und man sozusagen eine von wenigen Anfahrstellen ist?
Ja, das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ich würde mal sagen, das ist sortimentabhängig. Ja? Wenn ich jetzt, sag ich mal, vereinfacht gesagt, Kisten schieben will, ja, dann gehe ich in die Schillerstraße, weil da gehen die Komponentenkäufer gezielt hin, weil die wissen, da ist starker Wettbewerb, die sind günstig da drin. Ja, mir selber sind jetzt nicht so sehr auf den Komponentenverkauf bedacht, ja, sondern wir haben ein sehr breites Sortiment, eben von Tintenpatronen über Papier, Headsets, Webcams, alles. Teilweise Sachen, die ich bei, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, Litec, Bauer oder Computergalerie gar nicht kriege. Ja, Druckerauswahl bei uns auch. Wir haben bestimmt 50, 60 verschiedene Drucker drinstehen. Ja, das hast du nicht bei Litec.
Doch
oder,
so viel.
Ja. Wow. Wir haben es nicht sonderlich tief, also wir haben jetzt von keiner Festplatte mehr, sage ich jetzt mal, als 10 Stück da, ja, aber dafür haben wir mehrere verschiedene da. Das gleiche bei Notebooks, das gleiche bei TFTs, das heißt also, hat sich halt jetzt für diesen Standort so als optimal erwiesen. Wenn wir jetzt in der Schillerstraße wären, ja, dann würden wir wahrscheinlich auch keine großen Schaufenster haben, ja, dann hätten wir wahrscheinlich nur eine Ladentheke, eine Preisliste, ja, und halt große Stückzahlen von wenig,
ja, das ist mir aufgefallen,
von
ist
wenig da, ausgesuchter Ware.
Ja. Ja. Jetzt gibt es aber 3 Häuser weiter noch einen anderen kleineren PC-Händler bei euch um die Ecke. Der
Computerfuchs.
Genau. Ist das ein Freund? Ist der spezialisiert auf eine ganz andere Klientel oder teilt ihr euch den Markt in Waldtrudering oder wie läuft das da?
Ja, der ist mehr, wenn man es
vorsicht, das ist öffentlich.
Jetzt nicht so klingt, aber er ist mehr ein Systemhaus. Ja, der hat Firmenkunden und macht halt noch ein Ladengeschäft nebenbei, um halt ein paar Komponenten zu verkaufen.
Das heißt, man hat so andere Schwerpunkte gesetzt. Ihr habt jetzt mehr so den Schwerpunkt auf das Ladengeschäft und der hat mehr Schwerpunkt auf die Firmenkunden und dann
ergänzt man sich. Wenn man so will, haben wir einen Schwerpunkt eigentlich im Servicebereich. Ja. Also der Laden selber ist ist jetzt nicht so, dass er den meisten Teil der monatlichen Kosten trägt. Ja. Mhm. Es ist halt, aber es gehört halt alles zusammen bei uns. Ne? Wir brauchen den Laden, damit die Leute kommen, damit wir bekannt werden. Und wenn die Leute dann mal da sind, dann ergeben sich ganz andere Möglichkeiten.
Das heißt, ich bin gar kein guter Kunde. Ich habe einfach nur Komponenten bei euch gekauft, ja, also, und das war's.
Also einen Excel-Kurs wirst du schon mal machen, Konstantin.
Und auch Excel kaufen.
Na gut, ich mache wenigstens ein bisschen Werbung für euch. Also ich finde das gut, dass es euch gibt, und das ist gut. Ja, hast du dir jetzt dein Hobby verdorben, dadurch, dass du es zum Beruf gemacht hast, und willst du jetzt in deiner Freizeit gar nichts mehr mit Computern zu tun haben, oder spielst du noch in deiner Freizeit mit Computern?
Ja, das war ein Grund. Also ich bin früher sehr inflationär mit der Freizeit umgegangen, und das ist halt jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich, wenn ich mal frei habe, sprich sonntags halt, da habe ich eigentlich keine Lust, am Computer zu sitzen.
Es sind auch harte Arbeitszeiten, ne? 9 Uhr bis 20 Uhr und dann nochmal samstags bis 18 Uhr.
Ja, also es kommt schon was zusammen, ja. Aber das Schöne ist halt, es ist keiner da, der sagt, mach. Ja, man ist sein eigener Chef, und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt wirklich, wenn man 10 Stunden im Geschäft ist, dass man 10 Stunden auch hier harte Arbeit, man ich würde mal sagen, so im Schnitt eine halbe Stunde oder Stunde am Tag ist auch mal ausprobieren, recherchieren, mal mit den Mitarbeitern reden, was würden sie empfehlen, und so. Also auch Erfahrungsaustausch, so gesehen.
Wie ist denn bei euch das Firmenklima? Sind alle nett? Habt ihr dann einmal im Monat einen Firmengrillen oder was auch immer? Oder habt ihr da Fluktuationen? Oder?
Ja, anfänglich hatten wir in der Werkstatt Fluktuationen, weil die Arbeitszeiten einfach, ja, ich gebe es ehrlich zu, fast schon unmenschlich waren. Ja. Mhm. Weil man wollte ja keinen vor den Kopf stoßen und sagen, nee, das schaffe ich nicht bis da und dahin, sondern man wollte ja dem Kunden die Aufträge möglichst gut erledigen, und dann war es halt mal notwendig, abends bis um 9 oder 10 Uhr da zu sein, gerade wenn eine Firma wieder mit ihrem Server vorbeikommt, und dann am nächsten Tag nicht arbeiten kann. Da haben wir jetzt schon ein bisschen dazugelernt und sind jetzt mal konsequenter geworden, was die Arbeitszeiten betrifft, und seitdem
geht es auch wieder.
Würde ich sagen, geht es auch wieder.
Ich glaube auch, dass es ein Stück weit gibt es da auch wirklich so ein bisschen eine gewisse Erziehungsmaßnahme gegenüber den Kunden, die man da auch mal durchsetzen muss. Ja. Jeder Kunde ist der Wichtigste, und jeder Kunde ist der Meinung, das muss sofort passieren, und trotzdem muss man da irgendwie priorisieren. Ja, spielst du denn noch Computerspiele? Oder ist das jetzt ein großes No-No?
Ich hatte mal einen PC, der ist allerdings seit einem halben Jahr kaputt.
So viel zur Priorisierung der Aufträge.
Genau. StarCraft 2 würde mich interessieren. Ich habe es sogar schon auf dem Schreibtisch liegen, aber ich habe es noch nie, wie gesagt, PC ist kaputt.
Stimmt, wir haben von einem guten Hörer Gutscheine geschenkt bekommen. Ich muss noch mal gucken, ob ich die noch finde. Oh Gott.
Wo sind die?
Ich glaube, die sind in einer Umzugskiste von der. Ja, egal. StarCraft, ich habe ja Warcraft lange gespielt. Also nicht World of Warcraft, sondern Warcraft, das Strategiespiel. Und Real-Time-Strategy-Spiele haben es mir auch irgendwie angetan, das stimmt.
Ja, da kann man schon mal die ein oder andere Stunde.
Also StarCraft 2 ist auch relativ behutsam umgesetzt, so dass, wenn man mal, was ja für viele von uns gilt, Fan des damaligen historischen StarCraft war, das ja vor über 10 Jahren noch rausgekommen ist, dann findet man es immer noch ganz gut, weil es nicht so viel Neues, also haben nicht gemeint, das Rad neu erfinden zu müssen, sondern es ist immer noch das gute alte StarCraft, plus halt ein paar Aktualisierungen, gerade im Bereich Grafik.
Ja, da sind wir nämlich schon bei unserem nächsten Thema. Wir haben uns nämlich heute vorgenommen, auch ein bisschen über Computerspiele zu reden. Das ist so ein Thema, das kommt irgendwie schon wieder fast zu kurz. Ne? Wir sind jetzt alle beschäftigt mit der nächsten großen Cloud-Technologie und überhaupt retten wir die Welt. Und dabei spielen wir doch am liebsten mit dem Computer.
Dabei haben wir am wenigsten Zeit für solche Sachen.
Eigentlich spielen auch alle gerne Angry Birds.
Und das, ach, Angry Birds.
Wichtig ist ja nur zu wissen, dass man könnte, wenn man wollte.
Ja.
Jedenfalls haben wir den Martin Uhl da, weil der im falschen Moment gesagt hat, mach doch mal wieder was über Computerspiele. der Martin, der ist nämlich darauf aufmerksam geworden, dass wir vor ein, zwei Folgen...
Letzte Folge war es.
Letzte?
Ja, Olid.
Ich glaube, das war vorletzte Folge, aber ist egal. Olid empfohlen haben. Und Olid ist ein Spiel, das mir empfohlen wurde von einem Kollegen, von einem Arbeitskollegen. Ich weiß auch nicht, irgendwo bei einem wichtigen Arbeitsmeeting kam plötzlich die Mail von einem Kollegen, ach, schau dir doch mal das hier an. Und dann war das Olid. Und Olid ist ja die Neuimplementation von Elite, von Elite. Und eine Open-Source-Implementierung von Elite auf dem C64. Und das fiel dann dem Martin auf und dann meinte er, ja, und überhaupt.
Ja, wir mussten unbedingt mal wieder reinhören, nachdem es Elite gab, weil man dachte, ja, dann...
Also ich muss sagen, ich habe Olid geliebt, weil es ist wirklich genau das Elite, was man vom C64 kennt, in aller seiner Schönheit, komplett nachgemacht. Ah, siehst du, doch die letzte Folge tatsächlich, ja.
Aber wieder sechs Wochen für eine Folge gebraucht.
Da ist einer stolz. Da ist einer neidisch, dass es selber nicht so schnell drauf kommt.
Man muss wissen, hier an dem Tisch sind jetzt mehr iPads als Teilnehmer an diesem
Podcast. Als Rechner. Naja, auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen und neben Olid gibt es natürlich auch etwas modernere Adaptionen. Wer jetzt also ein iOS-Gerät hat, der kann jetzt Galaxy on Fire spielen. Was spielt man eigentlich in der Android-Welt, wenn man so einen Elite-Klon haben will?
Also ich habe jetzt noch nicht, also ich habe Elite früher auch noch nicht gespielt. Das war noch vor meiner Zeit. Ich bin einfach ein bisschen jünger wie die restlichen Leute hier am Tisch.
So jung? Ja. Du hast aber nicht irgendwie, also aber du hast doch irgendwann mal Privateer gespielt, oder Command & Conquer? Nee,
Command & Conquer 1 war mein erstes Spiel.
Ach du meine Güte, aber so...
Hilfe!
Aber so...
Defender
so,
of the Crown?
Also Wing Commander? Hast du Wing Commander?
Wing Commander.
Das gab's doch schon auf dem PC. Oder erst auf dem PC.
Mit Luke Skywalker als Synchronsprecher.
Nein, nicht nur als Synchronsprecher, sondern auch als Schauspieler.
Oder Schauspieler sogar, ja, richtig.
Aber, also ich hatte es nicht. Ich glaube, ich habe es meinem Freund mal ein bisschen gespielt, aber irgendwie groß kennt du es nicht mehr.
Also ich bin auch zu Studienzeiten quer durch den Schnee gestapft zum PC meines Freundes, weil ich wollte mir keinen PC damals kaufen als Amiga-Anhänger, nur damit ich Wing Commander spielen kann.
Also das führt auch fast zurück zu dieser PC-Spezialist-Debatte, weil ich weiß, dass ich früher einen Großteil meines frei verfügbaren Einkommens in Aufrüstung von PCs gesteckt habe, weil da wieder irgendein neues Spiel rauskam.
Ja, und da war ja
mein erster Commander. Mein erster C64, mein erster 486, wo das Motherboard 2000 D-Mark gekostet hat, war wenigstens, sagen wir mal, zu 5% motiviert dadurch, dass ich halt irgendwie Battle of Britain, irgendeinen Flugsimulator drauf spielen konnte.
Ah, okay. Ja, und das bringt uns so ein bisschen zu dem Thema, weil diese ganzen Computerspiele, also ich würde behaupten, dass jetzt vielleicht alle Computerspiele sich vielleicht auf höchstens ein Dutzend Spielprinzipien zurückführen lassen, die alle irgendwie gleich sind. Das heißt also, wir haben jetzt seit es, und für jedes dieser Spielprinzipien gibt es einen Urvater, der mindestens in der C64-Ära schon da war. Das heißt also, dieses Genre des Flugsimulators, das habe ich ja auch zu C64-Zeiten ja gespielt wie ein Berserker. Also Apache, würde ich sagen, ist genau der Urvater des Flugs... Nein, nicht der Urvater, aber einer der Flugsimulatoren aus der C64er-Zeit, der wirklich jedem ins Gedächtnis gegraben ist, wo man unzählige Missionen mit seinem Apache-Helikopter durch die Gegend geflogen ist. Und nach heutigen Maßstäben war die Grafik wirklich primitiv. Das war wirklich Vektorgrafik, nicht mal das war ohne Flächen, sondern das war wirklich sehr.
Das klingt so
gewöhnungsbedürftig.
Zu der Zeit muss ich irgendwann auf dem PC spielen.
Gab es eigentlich zu dieser Zeit, warst du überhaupt auf der Welt?
Das war nicht zu der Zeit, aber für mich so spielentwicklungsmäßig.
Ja.
Und da muss ich dann mich mit dem Microsoft Flight Simulator mit ähnlicher Grafik wahrscheinlich zufrieden geben. Wo ich dann meine Chess
gab es damals, glaube ich,
da jetzt für mich in der Zeit.
Ach so, nicht. Daher stammt seine Vorliebe für Microsoft aus der Zeit.
Genau.
Ah, ja, okay.
Bei meinem Bewerbungsgespräch bei Sun habe ich mich dadurch beliebt gemacht, dass ich der HR-Abteilung gesagt habe, das einzig gute Programm von Microsoft ist der Flugsimulator.
Ich habe aber deswegen haben sie einen Excel reingebaut.
Ja, genau. Ich habe aber dann danach gelernt, dass das nicht stimmt. Denn es gibt einen besseren Flugsimulator, der sogar Open Source ist. und dessen Namen habe ich
jetzt verpennt.
X-Plane, genau. X-Plane.
Oder X-Flight,
der einer von den beiden. Freeware. Der ist mindestens Freeware und das ist X-Plane, doch. Also X-Plane ist was jetzt
ich die. Ich habe den X-Plane daheim und ich habe ihn gekauft.
Ja, das könnte Shareware, Freeware oder Gewissensfreeware sein. So nach dem Motto, du kriegst ihn kostenlos, aber es wäre echt toll, wenn du dahin überweisen. Also ich aber muss hier nochmal gucken.
Open Source und Verkaufen, der widerspricht sich ja nicht vom Prinzip. Ja,
vielleicht habe ich auch mehr die 60 Gigabyte Bodendaten gekauft, über die man fliegen kann. Diese 6 DVDs decken einmal den kompletten Erdball ab.
Naja, aber ansonsten, was ich heutzutage, wofür ich mir wieder einen alten PC hingestellt habe, weil ich wieder einen PC brauchte mit Gameport und MIDI-Port, um einen Joystick bedienen zu können, ist der Falcon 4. Also eine schön realistische F-16-Simulation.
Ja. Wobei ich sagen muss, vor dem Apache habe ich ja noch Ace gespielt und Ace war richtig gut. Ace war ein C64-Flugsimulator, der richtig schnell war. Das ist eigentlich die goldene Regel bei Flugsimulatoren, dass sie schnell sein müssen. Das habe ich gelernt, als ich mal in Mission von Sun unterwegs war in Spanien bei der Indra, die keiner kennt. Die Indra ist eine spanische Firma, die ungefähr so groß ist wie Siemens, aber halt auf Spanisch. Und die machen nichts anderes als Simulationen für Militär- und Kriegszwecke. Also die machen die richtigen Simulationen. Und die haben genau deswegen Solaris eingesetzt und genau deswegen Sun-Rechner damals eingesetzt, weil eben die Echtzeitfähigkeiten von Solaris die einzigen waren als Betriebssystem, um überhaupt in Echtzeit Simulationen zu machen. Und daher weiß ich, dass eine echte Flugsimulation, die auch für echte Piloten tauglich ist, die muss mindestens 60 Frames pro Sekunde machen, sonst ist das nicht wirklich Flugsimulatoren tauglich. Und der Ace-Simulator auf dem C64, der hatte eine super primitive Grafik. Das war im Prinzip nur der Horizont und ein paar Sprites, die die Gegner dargestellt haben. Aber der war richtig gut, weil er einfach richtig schnell war und man richtig mit Piloten und Co-Piloten, der eine war der Schütze, der andere war der Pilot, dann richtig schnell, knackig schießen konnte und fliegen konnte. Naja, und dann kam Apache, dann war das mehr so die Zeit der komplexen Flugsimulatoren mit möglichst vielen Features und dann hat man sich wieder eingeengt. Und als ich dann meinen Amiga 500 gekauft habe, dann haben wir Interceptor gespielt. Das war auch einer der Meilensteine der Flugsimulator-Geschichte. Noch bevor es den Microsoft-Flugsimulator gab.
Ich denke, für einen PC, einen kurzen Schwenk nochmal in die Neuzeit, das Beste oder der Flugsimulator mit dem besten Flugmodell ist dieser IL-2 Sturmovik. Ja, das spielt zwar an der
anderen.
Das
kenne ich gar nicht.
Den Titel, der ist geil, oder?
Der ist schon mal schon. Ja, da weiß man schon, dass man keine Ahnung hat, wenn man diesen Titel hört.
Das spielt so halt nach Röhrencomputer, der also auch so einen Atomschlag überlebt. Das
spielt halt Zweiter Weltkrieg, Ostfront, ne? Da waren eben auch hauptsächlich die Flugzeuge, aber mit einem Flugmodell, das ist unschlagbar. Ne? Also da kannst du jeden Microsoft.
Ja, wobei auch der Falcon 4 da auch recht gut dran ist.
Der Falcon war gut, der war auf dem Amiga dann.
Also mein Bruder hat den Dreier immer gespielt und ich habe mir dann den Vierer irgendwann etwas später geholt.
Also nachdem ich Interceptor durchgespielt hatte auf dem Amiga, gab es ja ein Jahr später irgendwann mal den Falcon 4. Und der war wirklich, der hat wirklich Maßstäbe gesetzt.
Also hast ich meine, der Falcon 4 hatte anfangs Probleme von extremer Backlastigkeit. Ja. Dass dann auch irgendwann MicroProse als Publisher aufgehört hat, da weiterzumachen, das Bugfixing quasi aufgegeben hat.
Ja.
Wo dann aber irgendwie Leute geschafft haben, trotzdem weiter Bugfixing für zu betreiben und irgendwann lief das dann einigermaßen stabil.
Also auf dem Amiga hieß es ja noch Falcon, das war wahrscheinlich Falcon 1.
Ja, Amiga ist dann, das ist dann die ganz alte Version noch.
Aber das ist auch so ein typisches Phänomen. Damals, zur guten alten Zeit, da oute ich mich schon wieder als alten Opa. Ich bin schon 40, also ich darf das. Ne? Egal. Damals mussten die Spiele ja auch perfekt programmiert sein. Was heißt perfekt? Die mussten laufen, weil man konnte nicht mehr patchen. Das war ja völlig undenkbar, zu einem C64 oder Amiga-Spiel noch einen Patch nachzuliefern. Es sei denn, es war irgendwie Shareware über die Fischdisks oder sowas, aber das war ja eher selten. Das heißt also, da konnte man nicht einfach so einen Patch liefern. Mit dieser PC-Zeit, die dann danach kam, damals kam ja auch diese Patcherei auf, dass man dann irgendwann mal Wing Commander und dann noch den Patch und dann noch den Patch und dann noch den Patch brauchte, bevor das spielbar war.
An der Komponentenvielfaltigkeit hängt, womit wir fast wieder im vorigen Thema sind. Weil
ja, klar.
So ein PC sucht dir die Grafikkarte aus und dann sucht dir das aus und dann sucht dir das aus. Dann hast du die inkompatiblen Treiber und die gehen dann damit wieder nicht.
Jedenfalls Was mir bei X-Plane in Erinnerung geblieben ist, das letzte Mal, dass ich X-Plane ausprobiert habe, ist auch schon wieder 2 Jahre her, ist, dass der Programmierer fanatisch genug ist, ein richtig gutes, generisches Flugsimulator-Modell zu machen, was er beliebig modifizieren kann. Das heißt also, der kann beliebige Flugzeuge dort abbilden, inklusive des Space Shuttle. Das heißt, oh, der ist auch noch FAA-certified.
So weiß ich gerade. Besten Flugmodell, ja.
Ja, genau, hat der Andreas Huber gerade
für die Pilotenausbildung zugelassen.
Für die Pilotenausbildung zugelassen. Und was mich damals beeindruckt hat, ist, dass man mit dem X-Plane, wenn man das richtige Flugmodell geladen hat, auch die Space Shuttle landen konnte.
Wobei zu der Zertifizierung muss man natürlich auch sagen, dass jetzt iPads für die Cockpits zugelassen sind.
Naja, jedenfalls
kann die Zertifizierung ja nicht so weit sein.
Damit hat das Space Shuttle ungefähr den gleichen Status erreicht wie jetzt deine Zweite Weltkriegsflieger, jetzt wo das letzte Space Shuttle gelandet ist. Leider. Und was aber auch cool war, ist, man konnte dann auch solche Fantasieszenarien fliegen, wie zum Beispiel den Flieger auf Mars oder den anderen Flieger jetzt auf der Venus oder sowas.
Space Shuttle an der Ostfront.
Space Shuttle an der Ostfront. Und das war dann auch so ein bisschen die Zeit damals, ich denke, heute ist es nicht anders, aber das ist vielleicht untergegangen, aber es vor so in den 90er Jahren kam es auf, dass man sich dann so richtig gute Hardware kaufen konnte, also so richtig gute Joysticks, die genauso aussahen wie die echten Joysticks in den Jets, die man sich dann zu seinem PC und dem X-Plane dazu konfiguriert hat oder sonst wo. Das war gut. Aber Flugsimulator ist nur einer von den, ich sag mal, Dutzend der Urspielprinzipien. Elite ist ja so ein bisschen ein neues Prinzip. Elite hat ja noch diese ganze Handels- und Missionsthematik reingebracht, die vorher nicht so richtig ausgelebt wurde, ne?
Ja, es war aber auch von dem her, wenn man von der Flugsimulation ist, nicht so weit entfernt, wenn man
das
Thema angesetzt hat. Aber es war vielleicht auch dieses Open Universe Konzept, das ja damals zum ersten Mal.
Richtig.
Oder ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal aber stark eingesetzt wurde, da haben sie ja anhand als Algorithmus das Universum erstellt, das auch sehr, sehr groß war und das in den Nachfolgern oft nicht mehr ganz so groß gemacht wird. Das wird dann der Spielbarkeit leider auch geopfert, muss ich sagen.
Also da muss ich mich jetzt als Urgroßvater outen. Da war ja der Pionier Coronis Rift auf dem C64. Das war das erste Computerspiel, dessen Universum komplett algorithmisch erzeugt wurde. Und das auch vollkommen unverständlich war. Also die Grafik war sowas von. Die Grafik war sehr verrauscht, sag ich mal. Also man hat damals geworben, dass die Grafik ja fraktal erzeugt wird und deswegen super komplex und unheimlich tief ist und so weiter. Mir kam sie einfach nur verrauscht vor. Aber das stimmt. Coronis Rift, das war damals von Lucas Games auch noch. Das war richtig so ein Spiel, wo du eine unendlich große Welt hattest, die du erforschen konntest, die algorithmisch erzeugt wurde und irgendwann, es hat also ein bisschen länger gedauert, bis du kapiert hattest, dass diese Welt eigentlich völlig künstlich war und du da eigentlich nicht gewinnen kannst. Aber das ist richtig, das ist der große Unterschied. Bei einem Flugsimulator bist du nämlich irgendwann mal irgendwo hingeflogen und dann war die Welt zu Ende. Da warst du plötzlich da und dann gab es keine Landschaft mehr, so wie bei The 13th Floor oder so. Das ist ein Film aus den 90er Jahren. Und bei Elite war es so, da konnte man im Prinzip wirklich unendlich lange fliegen und es war noch halbwegs zumindest mal spielbar. Ne?
Ja, aber ich meine, die schönste Welt ist natürlich, ich glaube, Ultima 8 war es, die dann die Landkarte oft mit Stoff mitgeliefert hatten.
Das war bei vielen Ultimas, war nur bei 8.
Ja, ich glaube, das ist, wo ich die irgendwo noch rumliegen habe tatsächlich.
Und damit sind wir schon beim dritten Genre, dem Rollenspiel, wo der einer der Urväter wirklich als Urvater aller Computerspiele gehandelt wird, nämlich als NetHack oder Hack damals. Wobei sich die Leute streiten, was das Urcomputerspiel war. Rollenspiele, ja. Mein Bruder hat immer tagelang schlaflos mit Bard's Tale verbracht. Auf dem C64. Ja, oder Ultima. Ich glaube, Ultima 4 waren noch 4 Disketten, das konnte man sich merken. Ultima 7 war dann schon komplexer. Das waren, glaube ich, dann auch schon richtig übel.
Das war eins von den Spielen, wo Firma sich dann neue Hardware zugelegt. Aber da war ja Origin, die das gebaut haben, sehr, sehr gut drin. Wir hatten vorhin schon vom Wing Commander. Für Wing Commander hat man sich neue Hardware zugelegt, für Ultima dann wieder und dann für den nächsten Wing Commander Teil.
War wahrscheinlich von Intel gesponsert.
Ich finde das ja.
Intel hat mal eine Werbung mit Wing Commander gemacht. Da war sicherlich ein gewisses Sponsoring.
Also ich finde das ja amüsant, wie jetzt hier die jüngeren Teilnehmer dieses Podcasts frenetisch im Web browsen und auf Wikipedia, auf Wikipedia dann nachschlagen. Und der Marc hat jetzt den Joker gezogen, der hat nämlich das Paradruid hervorgezaubert. Oh, ja. Ach, Paradruid, ja, dazu
das
kommen wir später. Was
keine Nachfolger gefunden hat, sind so diese Fort-Apokalypse-Sachen, oder? So diese horizontal scrollenden Dinger, so Moon Buggy, Fort-Apokalypse-Choplifter. Ja, ja. Diese Sachen sind alle irgendwie, die haben auch auf den auch als Handyspiel, habe ich die jetzt nicht wiedergeboren gefunden.
Da gibt es ja auch Subgenres. Also ich bin ein großer Freund von Shoot'em-ups, die jetzt in Neudeutsch Schmaps heißen. Und irgendwann mal vor 3 Jahren oder 4 Jahren habe ich dann auf irgendeinem Mailinglist mal was über R-Type erzählt. R-Type ist so eins meiner Lieblings-Shoot'em-ups. R-Type. Das ist ein Spielautomat aus den frühen 90er Jahren, der so ja, lange Zeit als das Nonplusultra der Shoot'em-Ups gilt. Und das ist so das Erbe von tatsächlich Moonlander und dann mit und dann so, was gab es danach? Defender ist eins der wesentlichen. Dann gibt es natürlich noch das gute alte, wie heißt denn der Urvater aller Shoot'em-Ups?
Galaga.
Nee, davor. Space Invaders, genau, Space Invaders.
Logischerweise.
Klar, Space Invaders. Und jedenfalls kamen wir dann so ins Gespräch und dann habe ich dann mit Recherchen herausgefunden, dass eins der ultimativen Shoot'em-Ups Ikaruga heißt. Was jetzt wirklich keiner kennt.
Doch, das Ikaruga, das gehört zum Lots of Bullets Genre. Und du kannst.
Lots of Bullets.
Ja, also der Bildschirm ist voller Bullets und das Ziel ist, dass man strategisch sich in eine, also man kann. Zwei verschiedene Typen von Bullets gibt es, die roten und weiße. Und du kannst einen von beiden
Schwarze
Typen
und weiße.
Kannst du. Sind die rot gezeigt? Ja, auf jeden Fall einen von beiden Typen.
Die Schwarzen haben rote aufnehmen. Ränder, okay.
Und alle, die diesen Typ abschießen, den kannst du mit der gegnerischen Farbe, die du dann die inne hast, besser treffen.
Mhm, genau. Und das habe ich mir dann für richtig teuer Geld kaufen müssen, das Ikaruga für die Nintendo Wii. Damals schon als portiertes Spiel. Also Ikaruga fing wie jedes gute, ordentliche Ballerspiel als Spielautomat an. Und dann wurde es lange vergessen und dann wurde es reimplementiert als Nintendo Wii Game.
Gab's schon auf der Dreamcast.
Das gab's dann auch auf der Dreamcast, richtig. Und weil ich damals nur eine Nintendo Wii hatte und unbedingt Ikaruga spielen wollte, habe ich mir dann das Ikaruga-Spiel gekauft für sage und schreibe 70 Euro über eBay. Weil dummerweise gilt hier, wie bei jedem eBay-Ding, was Sammlerwert hat, hat halt eben Sammlerwert. Und Ikaruga ist eins der Spiele, das hat Sammlerwert. Und das ist richtig klasse, weil man hat, das ist wirklich so richtig klassisches, vertikales Shoot'em-up, dass also der Bildschirm scrollt von oben nach unten, man hat irgendeine Landschaft, durch die man durchfliegt, die sehr hübsch gezeichnet ist, man hat jede Menge Wellen von Angreifern, die man alle abschießen muss, aber dieses Schwarz-Weiß oder Schwarz-Rot-Ding ist extrem reizvoll bei diesem Spiel gelöst. Du hast halt einen Jäger, der ist entweder schwarz oder ist entweder weiß und mit einer Taste kannst du dich umschwenken zwischen schwarz auf weiß oder von weiß auf schwarz. Wenn du weiß bist, dann bist du immun gegen weiße Schüsse und du kannst schwarze umnieten, weil du nämlich mit der Gegenseite schießt und umgekehrt. Und der Trick des Spieles besteht darin, im richtigen Moment die Seiten zu wechseln und im richtigen Moment die richtigen Gegner an der richtigen Stelle mit der richtigen Farbe zu treffen.
Was ist denn das für eine Einstellung, die da unterrichtet wird? Das geht ja wohl gar nicht.
Hast du dein Fernseher auch hochkant gestellt?
Ja, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, bei der Wii in den Optionen das Ganze auf Hochkant zu stellen und seinen Fernseher auf Hochkant zu drehen, weil nämlich dieses ursprüngliche Spiel wirklich mit dem Hochkantbildschirm gespielt. Das habe ich nicht gemacht. Aber zu der Zeit hatte ich noch einen Spielautomaten im Keller, dessen Bildschirm man umbauen konnte. Das war dann ein Spielautomat mit quadratischem Ausschnitt für den Bildschirm und man konnte wirklich den Bildschirm raushebeln, umdrehen und dann anders reinhebeln. Aber das fällt dann wieder unter, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Genre.
Wenn du übrigens R-Type sogar magst, ich habe es gerade gefunden, das gibt's im App Store.
Genau, für das iPhone, aber ich habe mich noch nicht getraut, das runter. Es gibt eine neue Implementation von Space Invaders für die iOS-Geräte. Und das ist jetzt eine
3D.
Ja, das ist eine Neuimplementation. Ich würde fast sagen, das ist mit diesem japanischen Hang zum Fanatismus redesigned worden.
Was heißt das?
Ich muss sagen, die Japaner sind zu bewundern dafür, dass sie wirklich eine richtige Einstellung zum Geek-Fanatismus mitbringen. Es ist wirklich von Taito, also die Firma gibt's noch, und es ist eine offizielle neue Version von Space Invaders von Taito und es ist unglaublich psychedelisch aufgemotzt, aber dafür auch richtig geil. Das heißt also, stellt euch vor, ihr spielt Space Invaders auf LSD und dann kommt ihr ungefähr in dieses Feeling von diesem Spiel rein und das ist wirklich, ich sage mal, bemerkenswert, mindestens bemerkenswert. Also es ist wirklich, das ursprüngliche Spielprinzip ist das gleiche, also man hat ein Raumschiff und man schießt und man hat dann lauter Gegner, aber die Gegner sind viel schneller, sie sind viel komplexer, sehen aber trotzdem 8-Bit-mäßig aus oder besser gesagt 4-Bit-mäßig aus und es ist wirklich eine nette Kombination aus 4-Bit-Grafik und 8-Bit-Musik und LSD verzerrter.
Mit Kantenglättung und.
Nee, ohne Kantenglättung. Ganz wichtig, das ist alles sehr pixelig, aber es ist trotzdem schnell, es ist trotzdem brutal 3D-mäßig aufgemotzt, aber es fühlt sich trotzdem richtig an. Also ich kann es empfehlen. Und davon gibt es dann auch gleich noch ein Rhythmusspiel, aber dazu kommen wir später. Ja, was gibt's denn sonst noch? Es gibt noch das gute alte Jump'n'Run-Genre.
Ja. Sonic!
Sonic ist auch wieder ein Spezialfall vom Jump'n'Run. Das ist ja mehr Run
als. Ich glaube, der Urvater muss Donkey Kong gewesen sein.
Ja, Donkey Kong.
Donkey Kong ist auf jeden Fall einer.
Loadrunner.
Das war aber nach Donkey Kong.
Das war schon C64, da gab es ja schon Donkey Kong.
Mhm. Ja, Donkey Kong hat ja auch der Mario eingeführt gehabt.
Genau, also Donkey Kong ist ja auch wieder eine lustige Geschichte, weil der Programmierer von Donkey Kong, der hat ja im Grunde Nintendo vor dem Ruin bewahrt. Ja,
das tut er auch heute noch.
Genau. Und das war wirklich so, dass Nintendo damals wirklich kurz vor dem Ruin war. Kurz davor gegen Atari jetzt pleite gehen zu müssen. Und ein verrückter Programmierer hat im Keller wirklich damals noch alles handgecodet. Das ist auch wieder so diese japanische Arbeitsmoral, die deutsche Arbeitsmoral komplett übertrumpft. Japanische Comiczeichner machen alles. Die zeichnen ihre eigenen Comics, die schreiben ihre eigenen Geschichten, die brauchen eigentlich nur noch jemand, der das Ganze druckt.
Die tun sich auch selbst überarbeiten.
Und damals, die japanischen Computerspielentwickler haben alles selber gemacht. Gut, das haben damals auch die britischen und die deutschen Computerspielentwickler gemacht, aber die Japaner, die haben es dann ziemlich lange weiter so gemacht. Alles selber programmiert, Musik selber gemacht, alles selber, Grafik selber gemacht, Geschichte selber ausgedacht. Und Donkey Kong war wirklich die Zeit, wo das erste Mal nicht nur das Jump'n'Run-Genre erfunden wurde, sondern auch diese Idee, eine Geschichte zu erzählen mit Hilfe eines Computerspiels. Nämlich, auch wenn sie so banal ist wie Böser entführt Prinzessin und Held befreit Prinzessin, aber wenigstens über drei verschieden gestaltete Level. Ne? Das ist ja schon damals ganz anders gewesen. Und der Marc, der jetzt Donkey Kong in Google eingegeben hat, der ist jetzt erstmal völlig verwirrt, weil er lauter Donkey Kong Neuimplementationen in 3D oder was sieht. Das da sieht aus wie Donkey Kong Junior.
Nein, das ist Sonic.
Ach, das ist Sonic ist das, genau.
Das ist Sonic.
Jedenfalls ist das Jump'n'Run-Genre irgendwann mal von Sega mit Sonic dann nochmal neu erfunden.
Ja, klar, die mussten ja gegen Nintendo.
Das war gegen Nintendos Mario, musste man da.
Genau, was da brauchen sie Anfang der 90er war das. Ich kenne einer meiner liebsten Studienfreunde, der hat seine Bundeswehrzeit damals mit Sonic gerettet.
Ja, da gibt es noch ein ganz besonders tolles Kapitel der Geschichte. Nämlich das mit den Great Guyana Sisters, das ja auf den 64er aufgekommen ist, wo es hieß, dieses Mario Bros. Das kann man nicht. Mario Brothers, ja. Das können wir nicht auf 64 machen. Und dann plötzlich haben es so ein paar deutsche Programmierer doch hinbekommen. Mhm. Haben das auch.
Es war auf dem Amiga.
Ja, es war auf dem Amiga, gab es auch. 64 gab es auch. Und als es auf dem Amiga dann rausgebracht haben, ist Nintendo auf sie aufmerksam geworden.
Ach so.
Ja, und hat das Spiel vom Markt genommen. Nach zwei Wochen Verkauf ist es vom Markt genommen worden. Nur das hat sich natürlich auf die Verbreitung dieses Spiels nicht negativ ausgewirkt in dem
Sinne. Damals wurden die Spiele auch nicht wirklich durch den Verkauf verbreitet.
Ja. Ist es heute anders?
Heute gibt es noch effizientere Kanäle dafür.
Also Great Genesis, das soll ja wieder aufgelegt worden sein. Das
ist
da,
auch wieder aufgelegt
da worden. Ist es wieder eine neue, ich glaube, da gibt es sogar eine iOS-Version oder
so. Da gibt es für einige Plattformen, also für die iOS-Plattform gibt es The Great Genesis. Und angefangen hat es, glaube ich, für ein Nintendo-Gerät. Da ist es für den Nintendo DS oder den letzten Game Boy veröffentlicht worden.
Aber du, Markus, bist eher der Rollenspieler. Du hast ja neulich gefragt, was gibt es denn für Rollenspiele
auf dem Android-Gerät? Für Android. Das ist halt was, das hat man immer zur Hand und auch abends, wenn man mal irgendwo beim Essen ist oder aufs Essen wartet und so, wenn man sich die Zeit vertreiben
will. Oder hier so an der Aufnahme.
Oder kurz vorm Einschlafen. Ja. Ja. Das funktioniert halt, das Handy. Ne? Das hat man immer zur Hand und da kann man schnell mal was spielen. Und vor allem, das ist ja das Problem immer bei den Rollenspielen, ja, da ist eine Stunde nix.
Ja, das
stimmt. Ja, und hier, da ist man halt dann, sag ich mal, irgendwann aufgrund der, das ist so der natürliche, wie soll man sagen,
Begleiter.
Nee, also deswegen hätte ich es ganz gern auf dem Smartphone, weil es nicht so komfortabel ist wie auf dem PC. Ne? Also man macht sich da nicht 5 Stunden gemütlich davor, also, sondern man, nach einer halben Stunde so hast du halt genug und dann legst du es wieder beiseite.
Das hilft natürlich jetzt gerade in unserer Profession haben wir leider nicht so viel Zeit und aber jeder von uns hat natürlich ein solches Gerät, das mit sehr viel Rechenleistung und Grafikleistung im Vergleich zu früher ausgestattet ist.
Mit überflüssiger Rechen- und Grafikleistung.
Ja, wie überflüssig es ist, wird sich ja zeigen. Und da ist das Spielen auf diesen Geräten schon interessant. Und da hatten wir es ja vorher gerade mit so Dingen wie Galaxy on Fire, welches wir mittlerweile herausgefunden haben, dass es für Android verfügbar ist.
Ah, okay. Ja. Also wer Elite geliebt hat damals, den können wir wirklich wärmstens Galaxy on Fire empfehlen.
Insbesondere Galaxy on Fire 2, muss man sagen, weil der erste Teil, der war noch nicht so richtig toll.
Ausgereift, ja.
Und der zweite Teil ist besonders hübsch und da spielt auch noch ein weiterer toller Punkt rein. Man kann das eben zur Hand nehmen, man kann nur ein paar Minuten mal spielen, also von einer Raumstation zur anderen fliegen und dann kann man es wieder auf die Seite legen. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, bei den heutigen Mobilspielen vielleicht ein interessanter Faktor, weil bei den Spielen, bei denen es auch geht. Also so ein Rollenspiel würde ich natürlich auch dann sehr davon erwarten, dass ich auch sagen kann, jetzt lege ich es wieder auf die Seite und dann, wenn ich wieder mal eine halbe Stunde mir Zeit nehme, dann tun wir es wieder her.
Also da muss ich auch sagen, das ist eigentlich eher so eines der großen positiven Dinge, die jetzt die Smartphones von heute, ohne jetzt Apple unbedingt nennen zu müssen.
Schon ist getan worden.
Nein, aber einer der großen Dinge ist, dass sie wieder die guten alten, das heißt ja heute Casual Games, was völlig bekloppt ist, aber zumindest mal die guten alten Spielprinzipien wieder hoffähig gemacht haben. Denn wir erinnern uns, damals auf Spielkonsolen, C64 und so weiter, da waren es ja so diese einfachen Spiele, die wirklich Spaß gemacht haben. Donkey Kong oder Dig Dug ist ja auch wieder so eins dieser schönen Spiele. Defender, so ganz einfache Spiele, wo man sich nicht einarbeiten musste, wo man einfach mal drauf losspielen konnte, wo man stundenlang am selben Level arbeiten konnte, bis man endlich es geschafft hat, den zu beenden oder sowas, oder bis zur nächsten Welle von Angreifern sich durchzukämpfen oder was auch immer. Und das ist dann so ein bisschen verloren gegangen, denn durch die PC-Spielezeit und durch diese komplexen Spielekonsolen, die ja viel zu komplex geworden sind, war es ja völlig normal, dass man eine Stunde gespielt hat, bevor das Spiel einem überhaupt erklärt hat, wie das Spiel funktioniert. Was ja so passieren kann durchaus bei so einem moderneren Spiel. Da spielt man erstmal eine Stunde lang den Einführungslevel, bis man überhaupt kapiert hat, wie man das Spiel überhaupt steuert. Und dann kommt man so langsam in die Story rein. Und dann
spielt man auch nur noch 5 Stunden weiter und dann ist man eigentlich durch, wie durch so einen Film. Ne?
Also richtig durch ist man noch nicht nach 5 Stunden, sondern da hat man so ein bisschen die Welt erstmal so ein bisschen erkundet und kriegt dann so richtig mit, wie die Story sich richtig entfaltet und muss sich dann für eine von mehreren Varianten entscheiden. Also das ist dann schon richtig Arbeit. so ein aktuelles Spiel ist eigentlich so eher Arbeit. Und das hat man ja genug tagsüber. Und ich glaube, dass die neuen Smartphones mehr so wieder dieses Casual-Spiel-Feeling reingebracht haben. Das ging dann los mit so dämlichen Dingen. Ich will es nicht Angry Birds nennen, aber vor Angry Birds hat es ja noch was anderes gegeben.
Moorhuhn. Ja, das war eigentlich kein Smartphone-Spiel.
Aber ja, aber Moorhuhn ging so in die Richtung. Casual, ja.
Und sehr einfach zu verstehen.
Nein, aber wie hieß denn das nochmal? Vor Angry Birds gab es noch so ein anderes Ding.
Tetris
sowieso. Nee. Das gab noch...
Cut the Rope.
Ja, aber das ging so in die Richtung. Ja, doch. Warte mal, gleich habe ich's. Dieses typische Spiel, was ganz am Anfang...
Schach.
Doodle Jump, genau. Doodle Jump, das Dämlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Man muss einfach nur hüpfen und möglichst hochkommen und nicht auf die falsche Plattform hüpfen. Mehr ist es eigentlich nicht. Das ist noch primitiver. Aber das ist eigentlich das Schöne daran. Man muss nicht nachdenken. Man kann auf der Bushaltestelle, während man 5 Minuten auf den Bus wartet, nochmal eben ein Spiel machen, einen neuen Rekord machen und dann twittern, dass man den neuen Rekord geschafft hat und gut ist. Und das war es eigentlich schon und dann kann man weitermachen. Und das geht am besten mit den guten alten Spielprinzipien. Es geht nicht unbedingt mit einer Komplexität, wie man sie heute bei World of Warcraft oder StarCraft 2 oder sowas.
Na gut, StarCraft hat ja die Komplexität von damals übernommen. Die war damals schon sehr komplex. Heute ist man gewohnt, dass die Komplexität erhalten bleibt.
Jetzt muss ich nochmal ein neues Genre anstoßen, was für mich eins meiner Lieblingsgenres überhaupt ist, und das ist Dragon's Lair. Wer von euch hat denn schon mal Dragon's Lair gespielt? Also Dragon's Lair, nicht Dragon's Lair, sondern Dragon's Lair ist...
Das haben wir doch zusammen gespielt.
Active Movie ist es doch eigentlich, oder?
Genau. Ich habe ja damals, als Dragon's Lair aktuell war, war ich noch in meiner Abiturientenzeit oder kurz vorher. Da gab es noch die Spielhallen, die sind heute völlig ausgestorben in Deutschland, nicht? Also so Spielhallen, in denen man Computerspiele spielen kann. Gibt es die noch? Also ich kenne jetzt nur so die Hartz-IV-Spielhallen, wo man nur so Daddelspiele spielen kann, aber so richtig Computerspiele kann man da nicht spielen, oder?
Ganz wenig wird es wahrscheinlich schon noch geben.
Das ist übrigens eine kulturelle Sache, wenn man nämlich in Spanien ist. In Spanien gibt es noch Spielhallen mit richtigen Computerspielen. In Spanien gibt es eine Kultur der Videospiele, die in eine echte Spielhalle gehen, um dort Computerspiele zu spielen. Das ist total geil. Vor wenigen Jahren war ich in Barcelona und da gibt es dann wirklich echte Spielhallen, wie damals, wo du reingehst und du hast quadratmeterweise nur Spielautomaten, wo du Computerspiele spielen kannst. Total super. Und Dragon's Lair ist ein Ableger von Donald Blass. Der Donald Blass hat damals bei Disney aufgehört zu arbeiten, weil er keinen Bock mehr hatte auf diese ganze kitschige Animationsnummer und hat seine eigene Computerspielefirma gegründet, oder zumindest hat er angefangen, Computerspiele zu machen, die auf Trickfilmanimation basieren. Und das ist ein primitives Spielprinzip. Da läuft ein Trickfilm ab und man muss an der richtigen Zeit den Joystick in die richtige Richtung drücken, sonst stirbt der Charakter oder der Film geht weiter. Und ich habe es damals wirklich miterlebt, dass man in eine Spielhalle geht, da steht dann dieser Dragon's Lair-Automat, der nichts anderes ist als ein Laserdisc-Player mit einem Joystick. Und wenn der Joystick zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung gedrückt hat, lief der Film weiter, sonst wurde die Todessequenz abgespielt. So einfach war das. Und da gab es Leute, die konnten dieses Spiel durchspielen. Und das waren natürlich die Helden. Das war klar. Die saßen vor diesem Dragon's Lair-Automaten, haben im Schlaf diesen kompletten Spiel durchgespielt und man sah, und dann bildete sie diese Menschentraube drumherum und man hat nur noch gestaunt, ne? Weil wenn man es nämlich selber ausprobiert hat, war es richtig schwer. Man musste wirklich erstmal herausfinden, wo muss man denn jetzt hindrücken? Muss er jetzt der Held nach rechts gehen, um dem Gegner auszuweichen, oder muss man auf den Feuerknopf drücken, um den Gegner mit dem Schwert zu erlegen? Das musste man alles in mühevoller Kleinarbeit herausfinden. Und die Profis, die wussten das.
Von vorne anfangen.
Und da musste man immer wieder von vorne anfangen, genau.
Und Geld einwerfen.
Aber das geht. Und aber es ist wirklich ein Meilenstein, weil das wirklich natürlich von der Computergrafik damals her völlig unschlagbar war. Das war nämlich ein echter Film, der da ablief. Und dieses Genre hat seine Wiedergeburt mit dem DVD-Player erlebt, weil nämlich Kontakt über den DVD-Player es möglich war, dieses Spiel komplett als DVD neu zu implementieren. Und die DVD habe ich. Also ich habe die Original Dragon's Lair DVD, wo man dann auf der DVD-Fernbedienung im richtigen Moment die richtige Taste drücken
muss. Wobei wir ja das mal ausprobiert haben.
Spiel zu machen. Und ihr habt das ausprobiert.
Ja, genau. Und wir hatten die Freude mit der Verzögerung.
Ja, das ist das Dumme an DVD-Playern, dass sie eine unberechenbare Verzögerung mit reinbringen. Und das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, die der wahre Computerspieler natürlich annimmt. Aber
es gibt ja den Fake-Mode.
Es gibt natürlich auch den Modus, sich den Film einfach nur anzugucken.
Gibt es eigentlich heutzutage schon Spiele im Fernseher? Die werden ja auch intelligenter.
Ja, ich habe im Hotel mal so welche gesehen, da gibt es irgendwelche Tetris-Clones, aber die sind unspektakulär.
Es gibt ja genügend Fernseher, die einen Webbrowser haben.
Ja, hier. Samsung, den Smart Hub, oder? So nennt sich das, glaube ich.
Ja, 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 ich habe noch einen alten Samsung.
Mein Vater hat jetzt so einen King Kong Samsung 3D-Fernseher. Halt, da konnte man irgendwelche Spiele-Sachen. Ich habe mich jetzt so nicht getraut. Aber
Sachen, die halt über die Fernbedienung sinnvoll bedienbar sind, die kann ich mir drauf installieren.
Richtig als App, quasi als App auf den Fernseher.
Genau, im Samsung.
Cool. Oh Mann, den Samsung Store gibt's dann. Ja, ja. Also ich habe in Hotels ab und zu mal mitbekommen, dass es manche Hotels gibt, die haben Fernseher, wo eine Nintendo-Spielekonsole eingebaut ist. Aber so ein richtig uralte Nintendo Entertainment System mit allen Spielen oder sowas drauf und dann...
N64 hatte ich letztens im Hotelzimmer.
Das ist aber schon modern. Aber
ja, fand ich auch schon faszinierend.
Wobei ich habe dann beschlossen, das ist nichts anderes als ein Tarnmanöver, damit dann auf der Hotelrechnung nicht auftaucht, dass man sich die Pornofilme angeguckt hat, weil das war irgendwie eine Gebühr, ob man jetzt irgendwie sich die Video-on-Demand-Sache bestellt hat oder das Computerspielepaket. Egal, was man sich bestellt hat, es tauchte auf der Hotelrechnung gleich auf.
Du hast also beides gehabt, um es zu vergleichen.
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich weder die Computerspiele noch die anderen Video-on-Demand-Spiele ausnutzen wollte, sondern einfach nur gesehen habe, okay, das ist ein und dieselbe Nummer.
Ja, was es bezüglich Spielen auf dem Fernseher auch noch gibt, ist ja dieses OnLive. Da gibt es inzwischen auch eine Setup-Box, wo man dann eben OnLive hostet die Spiele auf Rechnern in einem Rechenzentrum und streamt dann den Output auf dein mobiles Gerät oder
funktioniert das Computer jetzt eigentlich richtig?
Wohl schon. Also WLAN ist experimentell, also man sollte auf jeden Fall Kabel bis zum Rechner haben. Weil die 3D-Grafikkarte ist im Server noch drin und dann wird halt der Video-Output wird gestreamt und in die andere Richtung halt die
Tastatur, Maus, Joystick und so weiter. Sinnvoll
machbar? Das sind ganz normale Spiele, die es auch so zu kaufen gibt, die halt dann dort im Rechenzentrum laufen lassen.
Ja, wobei die Latenzzeit da extrem wichtig ist. Also aus der Zeit, wo ich noch mit militärischen Simulationen zu tun hatte, weiß ich, dass es eine minimale Antwortzeit gibt zwischen Joystick-Aktion und Feedback auf dem Bildschirm, möglichst in 60 Frames pro Sekunde. Aber dass diese Latenzzeit zwischen du tust was und du siehst das Ergebnis auf dem Bildschirm dramatisch kurz ist. Und zwar so kurz, dass du echt Probleme bekommst, selbst wenn du mit Kabel am Internet hängst und die Grafikkarte maximal schnell ist. Aber wahrscheinlich reicht es für World of Warcraft, weil bei World of Warcraft ist der Lag sowieso ständig da und sowieso dein Freund oder Feind. Aber hast du es mal ausprobiert mit einem richtigen Spiel?
Nee, also ich habe kein OnLive. Ich habe es eben auch bloß gelesen in der Zeitschrift.
Okay.
Ich meine, zum Fernsehspielen noch etwas. Ich bin hier vorhin nebenbei, habe ich etwas herumgesurft.
Du wolltest wissen, was
Corona's Rift ist. Und die erste Spielkonsole, die ich jemals, die wir daheim hatten, ist ungefähr so alt wie ich. Das ist das Mattel Intellivision von 1980.
Oh
ist
ja. Rausgekommen. Ja, ja. Ich erinnere mich.
Das läuft sogar noch, unsere Version davon. und da habe ich eben gelesen, dass das in Television das erste System mit Breitbandunterstützung war. Was? Das konnte nämlich ab 1981 dank General Instruments zusammen mit dem Play-Kabel Spiele über Kabelanschluss empfangen.
Geil. Wow, das ist ja richtig fortschrittlich. Ja, die Amerikaner waren schon immer in Kabelfernsehen.
Ja, natürlich. Ja, auch gegen Gebühren natürlich.
Also ich muss ja zugeben, dass ich damals als Kind meine erste Spielekonsole war eine All-in-One-Spielekonsole, weil damals haben wir ja auch schon Marktstudien betrieben. Da haben wir gemerkt, okay, es gibt die Möglichkeit, sich entweder die Spielekonsole mit 24 Spielen zu kaufen oder sich das Atari VCS-System zu kaufen, wo man jedes Spiel einzeln bezahlen musste. Und wir haben uns natürlich für die marktwirtschaftlich sinnvolle Alternative entschieden und die All-in-One-Spielkonsole genommen und zu spät herausgefunden, dass es dasselbe Spiel in 24 Varianten war. Das war nichts anderes als Pong in 24 Variationen.
Genau, Pong und dann Pong mit Fußball.
Genau, und Pong als Tennis und Pong als Squash und Pong als Fußball und überhaupt. Und dass die Leute, die die VCS-Konsole hatten, die hatten dann doch ein bisschen mehr Variation. Und
wenn der Strich unten war, statt der Seite war es Breakout statt Pong. Genau.
So ähnlich, ja. Aber so lernt man.
Marc bekommt sich nicht mehr ein.
Richtig, Marc kriegt sich
nicht
mehr ein.
Aber nicht in der Zeit, Marc.
Aber
ich gute Stunde drüber.
Dank MPEG-4 Codec gibt es jetzt auch Dragon's Lair für das iPhone. Wer also jetzt auf seinem iPad oder auf seinem iPhone Dragon's Lair spielen will, dem kann ich das empfehlen. Weil das eigentlich Witzige ist, die Animation ist wirklich gut. Und der Donald Blass hat damals danach angefangen, richtige Animationsfilme zu machen. Der hat nämlich diese ganzen Anti-Disney-Filme gemacht, diese ganzen Märchenverfilmungen, die doch nicht von Disney waren.
Schreck.
Und das ist dann irgendwann mal in DreamWorks übergegangen. Ich meine, ja, da wäre eine Verbindung gewesen. Ja, ja. Aber vor Schreck gab es ja noch diese ganzen Dornröschen in Nicht-Disney-Verfilmungen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann gibt es noch diese Dinosaurier-Verfilmung mit irgendwelchen
In einem Land vor unserer Zeit. Und dann genau. Gibt es noch Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei.
Richtig, diese Bernhard und Bianca-Filme waren von ihm. Und also diese ganzen Alternativen zu Disney. Es gab eigentlich nur zu den, in den 80er, 90er Jahren gab es eigentlich nur Disney und Dream. Und das, was Donald Blass gemacht hat, der hat eigentlich den Anti-Disney gemacht. Und wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, merkt man, dass dann immer wieder mal so Seitenhiebe auf Disney drin sind. Ja, welches Genre haben wir denn jetzt ausgelassen?
Rennspiele,
ja.
Rennspiele. Decathlon. Summer Games.
Ich habe einen ganzen Sommer mit Outrun verbracht.
Ich habe bei meinem Freund auf Amiga immer das Test Drive gespielt. Und ich habe immer verloren.
Bei Test Drive richtig schlecht.
Irgendwann meinen Joystick auseinandergenommen und habe so einen Schalter, also so einen einfach einen Kippschalter reingebaut, sodass ich praktisch nicht immer drücken musste zum Gas geben, sondern ich konnte Gas kippen. An, Gas aus und ab dann habe ich gewonnen.
So, jetzt müssen wir natürlich für unsere Hörer, wir haben ja auch junge Hörer, die überhaupt gar nicht wissen, worum es geht. Und für unsere jungen Hörer muss ich erklären, dass es damals zur C64-Zeit zwei verschiedene Arten von Joysticks gegeben hat. Es gab nämlich den Original Atari Joystick mit den Knackfrosch-Schaltern. Das waren Schalter, die im Grunde zwei Metallplatten waren. Die eine Platte war flach, die andere war so linsenförmig gewölbt. Und wenn dann der Joystick-Knüppel, an dem unten ein Kreuz befestigt war, auf diesem Knackschalter auf dieser gewölbten Seite draufgedrückt hat, dann hat er einen Kontakt erzeugt. Diese Schalter, diese Joysticks waren naturgemäß Verschleißerscheinungen unterworfen. Und zwar ist vornehmlich dieses Kreuz meistens abgebrochen. Das ist mir bei mehreren Joysticks passiert. Die waren einfach nicht so richtig dauerhaft. Die besseren Joysticks waren die Competition Pro Joysticks, die der Marc jetzt hier geschwind auf seinem Webbrowser hervorgezaubert hat. Die Competition Pro Joysticks waren nämlich die richtigen Joysticks. Das waren die hatten Mikroschalter. Mikroschalter sind die Schalter, die wirklich von der Elektronikindustrie dazu auserkoren worden sind, eine möglichst lange Lebenszeit zu haben. Das waren echte Schalter, die wirklich eine echte Mechanik hatten, die richtig geschaltet, die waren richtig teuer, die Competition Pro. Es war so 35 D-Mark Joystick. Also so damals so ein Atari Joystick hat 15 Mark gekostet.
Und 69 Mark. Nicht 35 Mark.
Echt? 69? Ja, ja, ja. Siehst du, ich habe schon in Euro umgerechnet im Kopf, siehst du? Also die waren 69 Mark, die waren richtig teuer damals. Also für so typisches Schülertaschengeld, so. Ich habe damals 5 Mark die Woche gekriegt. Da musste man lange sparen, um sich einen Joystick zu kaufen.
Ja, aber man konnte manchmal bei seinen Freunden 5 Mark erzielen, wenn man das im Kaufhaus kopierte Programm.
Psst, das ist noch gar nicht verjährt, Rolf. Egal. Und damit konnte man dann die Catlin spielen. Die Catlin war dann eins dieser Genres, die von der Joystick-Industrie erfunden wurden.
Der Joystick-Rüttelspiele haben sie auch
genannt. 1500 Meter Lauf,
ja. Genau, wo es nur darum ging, wo Sportspiele noch richtig Sport bedeuteten. wo man den 100 Meter Lauf dadurch gewann, dass man möglichst schnell mit dem Joystick hin und her gewobert hat. Ja, genau.
Die versauten Spieler eigentlich die gleiche Bewegung gemacht haben, dass nur die Bildschirminhalte was anderes war.
Das gab es nicht. Das gab es auch damals noch nicht.
C64.
Nein. Also die guten versauten Spiele, das war Strip Poker, da hat man noch ehrlich Poker gespielt und.
Da kam es nicht auf die Joystick-Geschwindigkeit an.
Nein. Aber kommen wir mal auf ein modernes Genre wieder zurück.
Ego-Shooter?
Nein, Ego-Shooter ist ja langweilig. Aber dazu kann man.
Da hat der Johannes auf seinem Handy, den möchte er, glaube ich, kurz mal herzeigen.
Nö. Nicht nötig. Hast du jetzt
Castle Wolfenstein auf deinem Handy, oder?
Ohne Castle, dafür mit 3D.
Ja, dazu kommen wir später, aber vorher wollen wir nochmal zu Real-Time-Strategy-Spielen kommen, weil wir haben ja schon oft genug über StarCraft geredet, aber eigentlich geht es hier um Dune, oder?
Ja,
weil Dune, das ist eigentlich der Urvater von den
Dune 2, müssen wir sagen. Dune 2, 1 war ein bisschen was anderes noch.
Ja, Dune 2 ist eigentlich der Urvater der Real-Time-Strategy-Games.
Relativ spät, noch nicht auf dem 64er.
Das war noch das war schon Amiga-Zeit.
Es gab auch PC. PC.
Ich habe es auf dem PC gespielt. PC war es auch schon,
ja. Naja.
Damals gab es noch beides.
Damals waren die PCs noch so ein bisschen die... Ja, ich habe das auch.
Ja, ich glaube, PC war schon besser und schneller.
Ein Zitat aus einem meiner Programmierbücher. 3D-Programmierung am PC. Mhm. Ging primär um Basic. Also man kann sich ungefähr ausrechnen, von wann das ist. Und Einleitungstext in der Form von wie 3D-Grafikprogrammierung am PC? Der PC ist doch kein Spielecomputer.
Ja, genau. Mhm. Und so fühlte sich dann auch Dune auf dem PC an.
Aber das war schon relativ gut zum Spielen des Dune 2.
Ja, das war schon. Es war also das erste Mal, wo man so richtig diese Kombination aus Strategie und Zeitdruck hatte, was eigentlich genau diesen Reiz von Real-Time Strategy ausmacht. Dass man nicht einfach nur ewig Zeit hatte, um über seinen nächsten Schachzug nachzudenken. Wobei man dann eigentlich Archon noch erwähnen sollte.
Aber, also ich würde es jetzt Archon aussprechen, aber Archon ist ja vom Genre her schon ein bisschen anders.
Ja, natürlich ist es anders. Es ist eine Kombination aus Strategie und Action, wobei die Action-Komponente immer sehr überbewertet war. Und
das ist auf jeden Fall, war damals eine spritzige, nette Idee.
Ja,
war schon ein bisschen früher drin.
Oh, Kommando gibt jetzt der Marc ein. Das ist natürlich Marks Spiel. Kommando, ja, das ist natürlich...
Ja, zu welchem Genre zählt Kommando?
Das ist Shoot'em'up. Das ist vertikal scrollender Shoot'em'up. Das ist ganz normales, vertikal.
Aber Kommando ist doch...
Kultiger Musik von Rob Hubbard und so, aber vertikal scrollender Shoot'em'up.
Welches Genre ist sowas wie Battle Chess?
Ja gut, Battle Chess ist ganz normal.
Das ist Star Wars. Das ist nichts anderes als Schach mit aufgemotzter Grafik, weil der Programmierer Star Wars gesehen hat.
Gibt es nicht Star Wars Edition davon auch noch?
Bestimmt. Also Real-Time Strategy ist eigentlich interessant, weil es nämlich diese Zeitdruckkomponente mit reinbringt, die eigentlich dieses Strategiespiel wirklich realistisch machen lässt, weil jeder kann beliebig viel Rechenzeit auf einen Spielzug verbringen, aber wenn man unter Zeitdruck ist, dann zählen andere Qualitäten, das stimmt.
Ja, und vor allem hat auch meistens haben sie mehr Freiheit, weil wenn man alles mit Spielzügen macht, dann ist der Spielzug irgendwo zu Ende. Im Real-Time-Strategy-Game war man davon befreit, war halt so schnell, wie man agieren konnte, hat es hingehauen.
Da gibt es auch eine Überschneidung zu Rollenspielen, weil bei Rollenspielen gibt es ja auch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen rundenbasierten Rollenspielen, wo halt jeder beliebig viel Denkzeit hat, bis er entschieden hat, was denn sein Charakter so macht. So wie damals bei Dungeons & Dragons oder so am Tisch mit Würfeln und Papier. Oder echtzeitorientierten Rollenspielen, die mehr so diesen Echtzeitcharakter haben, wo man dann so Bard's Tale-mäßig wo es egal ist, wann man seinen Spielzug macht, aber wenn man ihn früher macht, dann hat man mehr Vorteile. Ne?
Da gibt es aber auch einen fließenden Übergang, weil manche sind dann so, dass im Kampfmodus wird dann auf Schritt für Schritt umgeschalten und wenn man nicht im Kampfmodus ist, ist es mehr Real-Time.
Mhm. Das stimmt. Naja, und im Moment ist das Nonplusultra von Real-Time-Strategy tatsächlich StarCraft 2, oder nicht?
Das ist der derzeit aktuelle Stand im Real-Time-Strategy-Bereich, wobei das ganze Genre hat ja auch wieder einiges verloren.
Hat sich ein bisschen totgelaufen. Also irgendwann wurde ja Dune von Command & Conquer überholt.
War ja derselbe Hersteller.
Ja klar, ich meine, das wurde dann bis zum Exzess dann durchoptimiert, bis man dann 20 Teile Command & Conquer ertragen hatte, wobei jeder eigentlich relativ gut war. Also ich muss sagen, ich habe das immer gerne bei meinen Freunden gespielt,
weil ich hatte den Eindruck, dass StarCraft war schon der große Meilenstein in dem Genre, und daraufhin sind alle in dieses Genre eingestiegen, und Age of Empires war noch ein weiterer Punkt, wo man noch erwähnen kann. Aber es gab
das war noch die Microsoft-Implementation von Real Time Strategy, oder?
Implementation.
Ja. Das war also der Einstieg von Microsoft so richtig in das Computerspiel, noch vor der Xbox oder so, ne?
Ensemble Studios, glaube ich, hießen das zuerst. Die wurden dann von Microsoft geschluckt.
Jedes Microsoft-Produkt war es vorher mal eine eigene
Firma. Also haben sie immer mal wieder versucht. Aber in dem Fall hat es jeder versucht, in dieses Genre hineinzugehen. Mhm. Und auch Westwood hat natürlich immer noch nachgelegt, wie schon erwähnt. Und das hat sich dann tatsächlich irgendwann totgelaufen. Und vor 2 Jahren oder sowas hat dann Blizzard gesagt, wir machen neue StarCraft.
Das hatte eine Zeit lang so ein bisschen diesen Duke Nukem-Flavor, weil die haben immer nur darüber geredet, aber keiner hat es so richtig gesehen.
Naja, also
und dann kam es endlich mal raus.
Hat es auch nicht gehabt, weil da hat es ja wirklich Jahre und Jahre und Jahre gedauert.
Aber es ist raus,
Jetzt, ja! Bei StarCraft 2 war eine Ankündigung, ein Demo-Video und dann ist es jetzt
trotzdem
ein bisschen und dann ist auch gekommen.
Also ein bisschen
würde ich jetzt nicht auf Duke Nukem-Niveau dann doch legen. Ja, und jetzt kommt es halt mal wieder raus, jetzt geht es in ein mehr leeres Feld, weil.
Also ich muss sagen, mir fehlt so ein bisschen wieder. Also auf meinem iPhone, iPad fehlt mir so ein richtig gutes Strategiespiel. Also ich habe jetzt mal so ein paar ausprobiert. Die habe ich jetzt durchgespielt. Das war zwar ganz nett, aber das war mehr so rundenbasiert. So richtig ein Real-Time-Strategy-Spiel.
Es gibt das Command & Conquer Red Alert auf iPhone und iPad.
Ui,
mal ausprobieren. Ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber...
Okay.
Da gehen die ganzen App-Stores auf.
Und schon kriegt...
Also ich
nicht mehr West und Electronic Arts wieder umsetze.
Also was ich empfehlen kann ist...
Prozent bekommst du?
Müssen wir mal zurückspulen. Was ich empfehlen kann ist Uniwar. Das ist mehr so ein simples, hexagonbasiertes, rundenbasiertes Strategiespiel. Aber man hat dann so wieder diese gute alte Rollenspielzeit, wo man so hexfeldermäßig durch die Gegend läuft und dann seine Truppen durch die Gegend schickt.
Ja, das hört sich nach Battle Isle an, Strategiespiel.
Ja, genau. Also rundenbasiertes Strategiespiel mit Hexfeldern und man hat dann so ein bisschen so eine Mischung aus Fantasy und Aliens und Science Fiction. Also man hat dann so irgendwie so 3 Rassen. Die einen sind mehr so monstermäßig, die anderen sind mehr so menschlichmäßig und die dritten sind mehr so mechanomäßig. Und die bekriegen sich halt gegenseitig und das ist eigentlich ganz nett. Und was so ein bisschen anspruchsvoller ist, ist mehr so Carcassonne. Das ist mehr so anspruchsvolles, brettspielmäßiges, auf iPad umgesetztes Strategiespiel-Ding. Das kann man auch gegenseitig spielen, aber so Echtzeit. Strategiespiel, mir habe ich noch nichts gesehen. Also probiere ich gerne mal Red Alert aus. Ja, das wäre
mal das nächste Mal. Zum Schluss würde ich mal so ein bisschen die Frage in der Runde stellen, welches Genre denkst du denn ist Minecraft?
Ja, das ist mehr so die Art von Genre, die neu ist, die deswegen interessant ist, weil sie eigentlich gar keine Grenzen mehr so bietet.
Na gut, es gibt die Farlands.
Bitte?
Die Farlands gibt's. Da hört der Terrain-Generator auf zu funktionieren. Also es ist
ja gut, okay, aber bis man da hinkommt, dauert es schon. Aber ich meine, die Idee ist halt, das ist schon, dass man ist nicht festgelegt, irgendein Ziel zu erreichen, sondern man kann im Grunde sich überlegen, was man machen will oder nicht.
Na gut, das war ja bei Elite schon, wenn man da.
Ja, bei Elite konnte man keine beliebigen, man konnte keine Turing-Maschine in Elite bauen. Und das kann man bei Minecraft schon. Und das ist eigentlich das, was mich als Informatiker interessiert. Wenn man nämlich in einem Spiel eine Turing-Maschine bauen kann, dann kann man prinzipiell alles damit machen.
Also eine hundertprozentige Turing-Maschine kann man nicht bauen, weil ja das Band nicht unendlich ist.
Ja, gut, okay.
Ganz
aber,
genau darauf achten.
Aber das ist ja nie unendlich, das Band.
Ja.
Aber es ist aber zumindest mal gut genug.
Das wäre mal ein Ansatz, die Cloud als unendlich zu sehen.
Aber es, das ist das Witzige, man kann halt in Minecraft fast alles machen. Und man ist nicht so festgelegt auf irgendein bestimmtes Ziel, das man erreichen muss. Und das ist eigentlich interessant. Das ist auch so ein bisschen das, wo sich die Geister scheiden. Für die einen ist es dann zu komplex, die geben dann auf und die sagen dann, da weiß ich ja nicht, was ich machen soll. Und dann spiele ich doch lieber Tetris oder Moorhuhn oder Angry Birds. Und die anderen, die sagen dann, oh cool, ich kann eine Turing-Maschine in Minecraft implementieren. Das mache ich jetzt. Wobei
mein Geist eine Turing-Maschine nicht unbedingt in Minecraft implementieren muss. Also das Spiel,
der andere
Spielzweck ist eigentlich ja nicht unbedingt damit ewige Automaten und Ähnliches zu bauen.
Aber das Witzige ist, wenn dann einige Leute die Enterprise nachbauen in Minecraft oder...
Das machen sie normalerweise aber auch.
Wer hat denn schon mal Minecraft Redstone gespielt? Also ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gespielt. Ja, hier, ich habe nur davon gelesen. Was ist eigentlich das letzte, vielleicht mal zum Schluss? Jeder sagt einfach mal, was das letzte Spiel ist, was er gespielt hat. Fang du mal an. Was ist das letzte Spiel, Computerspiel, was du gespielt hast?
Markus muss jetzt nachdenken. Das letzte Spiel. Risen.
Risen.
Risen. Der Nachfolger von wie Gothic.
Also ein.
Rollenspiel, ja.
Rollenspiel. Ah, stimmt.
Okay. Gothic 3 war ja da von.
Also ein Horror-Rollenspiel.
Wo man halt die Welt retten muss. Ne? Insel war das irgendwie von so einem Feuertitanen. Mhm. Und man spielt sich halt da so als Schiffbrüchiger dann nach oben und kämpft halt, cool. Löst Quests und tötet Monster und andere Schergen und gewinnt halt so an Stärke und Skills, also an Fähigkeiten dazu. Ne? Mhm.
Und der Reiz ist der in der Story, in der Grafik, in der
Journey? Ich meine, es ist halt, es gab seinerzeit schon mal das Gothic 1, dann gab es das Gothic 2, dann das Gothic 3, wo es das Desaster da gab, mit dass das so buggy war, weil es so eine riesen Landschaft war. Anderen, ja, und dann wurde Greenwood, wie hießen die? Ja, auf jeden Fall wurde das auch von der Community dann sozusagen zu Ende gebracht. Und Risen war halt dann der offizielle Nachfolger davon, der dann auch wieder spielbar war. Mhm. Also ich fand's gut, mir hat's gefallen.
Cool. Rolf, was ist dein letztes
Spiel? Zu Angry Birds.
Angry Birds. Ich finde Angry Birds gut. Es erinnert mich an Artillery Duel auf dem C64.
Das letzte, was ich gespielt habe, das heißt Prelude of the Chambered. Das ist ein Spiel, das hat der Markus Persson, der Programmierer von Minecraft, in 48 Stunden für einen Contest zusammengebastelt. Und das ist sowas, wo man durch ein Dungeon rennt und Gegner erledigt. Und
das ist dann etwas, wo man sich so richtig dumm vorkommt, wenn man sagt...
Ich habe das nicht ernsthaft gespielt. Ich wollte einfach reinschauen.
Das sieht aus wie Wolfenstein 3D.
Ja, schon fast auf Doom 2 Qualität.
Oh nein, es ist schon ziemlich Wolfenstein.
Oder also, Doom 1, ja.
Nein.
Also ich muss ja dazu bemerken, dass ich damals noch das originale Wolfenstein auf dem C64 gespielt habe in 2D mit Charaktergrafik und so. Und halt, Ausweis. Das war noch damals richtig simpel.
Ja, und der Johannes,
der spielt immer noch.
Spielen. Also ich spiele nämlich gerade Red Alert 2 auf dem Apple-Device hier.
Okay.
Und ansonsten habe ich jetzt letzte Woche...
Ist das
Woche
denn jetzt ein richtiges Real-Time-Strategy?
Ja, ich verzweifle so ein bisschen an der Bedienung, aber so langsam habe ich es raus. Und das letzte, das ich gespielt hatte, so richtig letzte Woche oder sowas, vor 2 Wochen habe ich Monkey Island mal wieder durchgespielt, 1 und 2.
Ach, wie nett.
Das Adventure-Genre haben wir gar nicht behandelt. Das
Adventure, oh.
Nächster Podcast.
Ich sag nur Infocom. Ja, okay. Andreas.
Also das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war eigentlich Dragon Age am PC.
Das ist ein Rollenspiel.
Das ist so der Nachfolger. Also waren früher die Baldur's Gate-Reihe, danach die Neverwinter Nights-Reihe und jetzt Dragon Age. Da ist inzwischen auch schon eine Mission Disc durch und das Zweier ist raus, aber da haben wir, also eben das war das letzte, was ich so richtig gespielt habe. Danach ist so ein paar auf diesen kleinen Device mal Spiele angetestet, aber eigentlich auch, ich habe weder für das Android noch für das iPad irgendwas gefunden, was mich jetzt schon so umgehauen hätte. Ich sagte, das ist das Spiel. Mhm. Also.
Marc, was ist dein Spiel im Moment?
Also ich spiele eigentlich nicht Computer, muss ich sagen. Aber bei dem Jubiläum irgendwie von Pac-Man, da hatte doch Google so ein kleines Flash-Pac-Man. Und da muss ich schon eine halbe Stunde gespielt.
Das kriegt man übrigens immer noch, wenn man auf die URL von diesem Anbieter /Pac-Man/ geht.
Echt?
Ja, ja,
siehst du.
Gibt's noch.
So, jetzt habe ich das
angestellt. Es gibt einen Weg zurück.
Also nachdem ich jetzt die normale Story von Galaxy on Fire 2 durchgespielt habe und es dann langweilig wurde, habe ich dann angefangen, Army of Darkness Tower Defense zu spielen. Das ist auf iOS-Geräten ein Tower Defense Spiel. Das ist auch so ein Genre, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Da geht es halt darum, du hast irgendeine Festung und die musst du verteidigen. Das heißt, es kommen in Wellen immer so Angreifer und man hat dann zwischen diesen Wellen Zeit, seine Festung neu auszubauen oder stärker auszubauen. Und bei Army of Darkness geht es um den 90er-Jahre-Klassiker Army of Darkness von Sam Raimi, den guten alten Horror-Klassiker, wo dann der Gott, wie heißt der?
Bruce Wayne?
Nee. Bruce heißt der.
Bruce Campbell.
Bruce Campbell. Bruce Campbell, genau. Den Helden spielt, der aus der heutigen Zeit, aus einem Supermarkt in eine Mittelalterzeit katapultiert wurde und dann gegen irgendwelche Untoten kämpfen muss. Und das ist tatsächlich wirklich mit allen Zitaten aus diesem Film gespickt und niedlicher Grafik von niedlichen kleinen Skeletten, die dann die Burg angreifen, und man hat dann in jeder Welle die Gelegenheit, sich vorher auszuwählen, mit welchen Waffen, mit welchen Truppen man sich dann verteidigen will, und dann gib ihm, dann rennt dann Bruce dann halt mit seiner Kettensäge und gibt den Untoten was auf die Rübe. Sehr zu empfehlen. Ja, und damit ist unsere Folge wieder zu lang geworden. Wir sind gar nicht mal dazu gekommen, unsere anderen Themen durchzureden. Wir haben uns echt festgequatscht bei den Computerspielen, wie das halt so ist. Das heißt, wir müssen bald wieder eine neue Heldenfunk-Folge für euch machen und dann den MySQL-Update nachschieben, den Oracle VM-Update nachschieben und noch andere Updates nachschieben. Aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und bis dahin sage ich einfach mal danke fürs Zuhören. Die Shownotes, aber nicht alle Links auf alle Computerspiele. Das schaffe ich nicht.
Eine Note fällt mir noch ein dazu. It is pitch black. You are likely to be eaten by a Gru.
Genau. Die lieferst du mir aber, diese Shownote. Die findet ihr dann auch bei uns im Blog auf systemhelden.com. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.